Hallo und herzlich willkommen zur 8. Folge Splitscreen Radio. Mein Name ist Jonas und bei mir sitzt mal wieder der Bene.
Hallo.
Bene, wir werden heute später, schon mal so viel sei schon mal gesagt, noch ein bisschen darüber sprechen, was ich zuletzt gespielt habe. Du hast aber schon letzte Woche erzählt, dass du angefangen hast, Neo 3 zu spielen. Uns aber auch versprochen, dass du uns da so ein bisschen auf dem Laufenden hältst. Ich denke mal, du bist noch nicht durch, denn sonst würden wir vermutlich darüber mehr sprechen. Aber ich möchte natürlich von dir wissen, wie ist bisher dein Eindruck jetzt eine Woche später? Gibt es schon irgendwelche so Fruststufen, wo man einfach nicht weiterkommt und quasi alles kaputt hauen will? Oder wie ist dein Eindruck?
Bisher sehr gut. Also ich bin, ich glaube, irgendwo zwischen 35 bis 40 Stunden mittlerweile drinnen. Also schon ein ganz gutes Stück. Ich glaube, ich nähere mich auch dem Ende. Ich hatte aber auch schon vor gefühlt 10 Stunden gedacht, ich wäre am Ende von der Story her. Ich finde es immer noch richtig super. Die Fruststellen sind gering geblieben. Die waren tatsächlich für mich vor allem irgendwie am Anfang drinnen. Jetzt ist man irgendwie dann mehr ein Kampfsystem, hat mehr Optionen, dann ist das alles ein bisschen, kann man sich ganz gut durchmachen. Klar gibt es die Einzelbosse, wo du so richtig so dafür spielt man es auch. Aber an sich habe ich richtig viel Spaß. Es ist schwer zu sagen, jetzt bevor man es durch hat und was noch dieses Jahr alles kommt. Ich sehe es gerade relativ weit oben in meinen Top 5 für dieses Jahr. Einfach, weil ich schon vorher ein riesen Neo-Fan war und jetzt einfach das so ein bisschen die Schwächen, die Neo hatte, für mich ausgleicht mit den Hub-Welten, die auch alle wirklich echt unterschiedlich sind. Also ich meine, wenn ich durch bin, glaube ich, quatschen wir noch mal mehr drüber.
Ja.
Aber wo man so gedacht hat, am Anfang ist das jetzt einfach Neo à la Elden Ring mit einer irgendwie so Welt, wo man halt rumläuft. Ist gar nicht so, dass es primär dieses erste Hub-Welt, danach fühlt es sich an einfach wie sehr große Level, wie man so ein bisschen wie auch in Dark Souls mit den Abkürzungen und dann, ach cool, hier komme ich zurück. Auch alle relativ unterschiedlich vom Design her. Da hast du mal irgendwie deine Schneewelt, dann hast du deine bisschen eher so Dschungelding und jetzt bin ich gerade in einem verwüsteten Kyoto, was auch bisher mein Lieblingslevel ist, auch mit Abstand gefühlt das längste, also mit Nebenquests und allem. Ich bin bei der Hälfte und ich glaube, ich bin schon 10 Stunden allein in dem Areal, aber macht super viel Spaß, das zu erkunden, die Map abzugasen. Kampfsystem macht Spaß, großes Problem, gerade noch so halt die Technik ein bisschen, also selbst auf dem PC.
Immer noch.
Immer noch und das neue Gebiet hat ein paar, ja, sag ich mal, andere Probleme. Da hast du richtig viel Pop-In plötzlich, wo die Objekte einfach auftauchen und du bist so, ich laufe gegen nichts und auf einmal so 5 Sekunden später, blub, siehst du, dass da so eine Hütte ist. Bisschen weirde technische Probleme, aber ich glaube, das ist ein bisschen...
Ich würde es halt interessieren, du hast Rise of the Ronin nicht gespielt, ne? Würde mich interessieren, weil da gibt es ja auch Kyoto als ein Gebiet, wie viel sie einfach... Haben sie es einfach in Schutt und Asche gelegt hinterher quasi und dann einfach übernommen? Also mich würde interessieren, weil wenn du einfach 2 Spiele nacheinander machst in so einer ähnlichen, also von der Ära her einfach ähnlich so ein bisschen und einfach zweimal Kyoto nimmst, dann kannst du doch eigentlich die Map zumindest fast wiederverwenden, einfach ein bisschen.
Wahrscheinlich haben sie Assets wiederverwendet, aber es ist schon sehr durcheinander, wo was ist und so, dass ich mir jetzt nicht vorstellen kann, dass es in Rise of the Ronin ähnlich aussah. Aber ich hatte es dir angeteasert, ich habe nicht nur das gespielt. Und lustigerweise hat das andere Spiel den schwereren Bosskampf als Neo 3. Also ich würde tatsächlich sagen, mit einem der schwersten, den ich je gespielt habe von Bosskämpfen her, nämlich ein 3D-Arena-Fighter. Was krass heißt, ist halt ein Fighting-Game in einer 3D-Arena zu einem Anime, nämlich My Hero Academia. Grob gesagt, kurz, ist mit einer der größten, die es über das letzte Jahrzehnt gab, ist Superhelden in Japan sozusagen, eine Superheldengesellschaft mit einer Schule und natürlich passiert da ganz viel und viele Böse.
In Japan.
Genau, und ist im Anime vor ein paar Monaten, auch im letzten Jahr, zu Ende gegangen, im Jahr davor im Manga und jetzt quasi hast du das Ende nochmal in Spielform und holy shit ist dieser finale Boss. Also die Story bis dahin relativ machbar. Ich bin jetzt nicht der Experte in den Spielen. Dann kommt der finale Boss und der versohlt dir den Arsch. Das ist einfach ein Bosskampf, in dem musst du dir vorstellen, der hat Bullshit-Moves ohne Ende. Und den musst du eigentlich in Phasen machen, wo du immer ein neues Team kriegst. Du kriegst ein Team von 3 Leuten, musst den einmal besiegen, dann kommt das nächste Team. Und da hast du das 5-mal. Und dann kommt quasi der finale Kampf, wo noch mehr Bullshit drin ist und du einfach nicht den Schaden machst und ein Move zieht dir das Drittel von Leben ab und das musst du am Stück Alles
ohne Speicherpunkte.
Ohne Speicherpunkte.
Da wäre ich raus. Das ist der letzte Kampf. Ich will es einfach dann aufhören irgendwann.
Ja, seit ich an dem Punkt bin, ich
da verlieren mich die Spiele einfach.
Ich hoffe einfach, sie patchen den noch irgendwie so leichter wird, weil tatsächlich ein Charakter auch dahinter gelockt ist, dass du es schaffst.
Naja.
Also es ist so.
Der wird hundertprozentig noch gepatcht.
Ich habe das gehört und ich dachte, so schlimm kann es doch gar nicht sein. Ich hab hier Souls-Spiele ohne Ende gespielt. Dann kommst du diesen Bosskampf und dann denkst du irgendwann, oh, jetzt habe ich so halbwegs raus, wie ich die Moves konter. Aber das kannst du auch nicht garantieren, weil manchmal haut der Bullshit-Kombo, wo du einfach gar nichts machen kannst. Du weißt so,
ja.
Ich blocke das. Und dann kommt da eine unblockbare Move auf einmal und bist so,
hätte ich da sehen sollen, ja.
Ja, und der finale Ding ist, und du musst halt immer diese 10 Minuten hin.
Aber hast du es jetzt geschafft, oder?
Nein,
du hast es noch nicht geschafft. Okay.
Ich habe es, glaube ich, 5-mal probiert, was schon eine Stunde allein gefühlt ist, um überhaupt einmal hinzukommen. Und habe gesagt, nee, ich warte lieber, bis da vielleicht ein
Patch. Also 5 Stufen.
Ich glaube, 5 oder 6 sind es. Es ist wirklich wild.
Das ist wirklich krass.
Und der hält aus und du klopfst auf den ein und das endet einfach nicht.
Also, wir haben ja schnell über so Souls-like gesprochen. Bosse mit mehreren Stufen, schön und gut, ohne Zwischenspeichern, schon eh ein bisschen ja, fragwürdig eigentlich, finde ich. Und wenn die dann so unglaublich schwierig noch sind.
Ohne Checkpoint, ohne irgendwas, mit einfach nur Bullshit. Jede Phase ist gleich schlimm und die letzte noch mal schlimmer.
Ja, vor allem, dass dann immer so schnelle Sachen sind. Ne? Es gibt ja so Bosse, die quasi so, okay, die sind langsam, aber hauen gut zu. So. Aber das ist dann einfach einer, der macht dann so eine Combo. Du hast nur, kannst nur 6-mal ausblocken oder sowas. Und er macht ja 8 Schläge. Ja, viel Spaß, dann da durchzukommen. So.
Ich habe extra Clips aufgenommen, weil ich gesagt habe, falls daraus ein Instagram-Clip entsteht, sei es jetzt genau aus dem Abschnitt oder weil ich noch was extra aufnehme, um mal zu zeigen, was für ein Bullshit auf dem Bildschirm los ist, wo du einfach nur so, ja, ich geb's auf. Aber ja, das war so ein bisschen meine Woche. Ich habe mir den Arsch verkloppen lassen von 2 Spielen im Kern.
Ja, ist doch schön. Ja,
ja, muss manchmal sein. Das war das, was ich die Woche gespielt habe. Und jetzt geht's natürlich zu den Themen für die Woche. Starten tun wir natürlich immer mit den News, die der Jonas für uns hat. Und danach gehen wir direkt über auch in eigentlich mit die große News, in dem wir ein bisschen im Detail sprechen wollen, nämlich die Sony State of Play, die diese Woche war. Über eine Stunde an News, Spiele Ankündigungen und wir haben uns beide so ein bisschen, glaube ich, unsere Favorites mal rausgesucht, die wir in dieser Stunde hatten an Spielen. Und dann kommen wir auch zu dem Spiel, was du gespielt hast, nämlich Super Mario Tennis Fever oder Mario Tennis Fever.
Dann ohne Super, ja. Der ist immer super, außer weil da.
Außer bei Sport, dann ist er immer super.
Das ist ein normaler Mario dann.
Genau, darüber sprechen wir auch ein bisschen. Das haben wir auch ja ein bisschen zusammengespielt. Du natürlich noch mehr von den anderen Modi gesehen und da nehmen wir das mal als Grund, über Mario und Sport zu sprechen.
Jawohl, das machen wir. Wir fangen mal an mit den News. Wir haben ja 2 traurige News, eine gute, wir fangen mit den traurigen natürlich an. Es gibt mal wieder Entlassungen, natürlich, und zwar bei 2XKO. Wir waren ja gerade bei einem Fighting Game. Ich habe absolut keine Ahnung von dem Spiel, muss ich sagen. Es ist ein Fighting Game, das quasi von Riot Games stammt, den League of Legends machen, die quasi so versuchen, glaube ich, überall ihre Finger so ein bisschen ins Spiel zu bringen. Wurde entwickelt allerdings jetzt von Riot Games in verschiedenen Städten, war aber vorher hießen die Radiant Entertainment, wurden für das Spiel quasi mehr oder weniger übernommen. Und da wurden jetzt, also das Spiel ist am 20. Januar erschienen, im Oktober 2025 schon Early Access gestartet, so fair kann man sein, also es ist jetzt nicht komplett direkt, aber ja, am 20. Januar gestartet und jetzt, 3 Wochen später, wusste seit die Hälfte der Leute ungefähr, also 80 von 160 ungefähr, wurden entlassen, weil der Staat offenbar nicht das gehalten hat, was sie sich davon versprochen haben. Was hast du dazu noch mehr? Hast du es gespielt vor allem auch?
Ich habe es ein bisschen gespielt. Wir hatten es ja schon öfter, Fighting Game ist das eine Genre, das ich eigentlich mag, aber da musst du die Zeit nehmen, um die reinzustecken. Ich habe sowohl am PC als auch der PS5 ein bisschen 2XKO. Ist, finde ich, aber auch ein bisschen gerade in den, sagen wir übersättigten Markt und auch in schwierigen Fighting Games sind ja eh schon nischig an sich als Genre, weil schwierig, weil starke Lernkurve plus gerade die Leute halt oft schon ihre Fighting Games haben. Die haben dann ihr Street Fighter zum Beispiel oder ihr Guilty Gear oder was es alles gibt. Und die wollten jetzt reinbrechen natürlich in den Markt mit diesem, das ist auch ewig in Entwicklung, glaube ich, mit 2XKO. Ich will mal kurz sagen, richtig blöder Name, finde ich. Vielleicht liegt das auch mitunter daran, warum da ein bisschen die Leute nicht aufmerksam wurden. Wenn du so ein Brand hast wie irgendwie League of Legends und Arcane und da nicht irgendwie das Naming nutzt dafür. Aber ja, ist rausgekommen. Ich glaube auch schwierig, weil es ist so ein Tag-Fighter. Das heißt, du spielst zwei Charaktere, kannst wechseln. Ist auch gerade irgendwie der Trend in Fighting-Games. Also dieses Marvel-Ding, das State of Play ist ja auch sowas. Kam ganz gut an, aber ist irgendwie auch dann plötzlich da. Also der Early Access war da und dann hast du gesagt, ja gut, so ein Early Access. Und jetzt kommt der große Launch. Und der große Launch hat sich irgendwie so kein Marketing, nix. Das war halt da. Ich glaube, Leute haben teilweise nicht mal mitgekriegt, dass das existiert und dass das jetzt offiziell raus ist. Plus, als jemand, der die PS5-Version gespielt hat, die ist halt nicht gut optimiert. Meine PS5 hat dreimal gesagt, Overheating. Screen-Tearing. Und ich gesagt habe, nee, dann spiele ich es nicht auf der PS5. Ich hatte tatsächlich eher darauf gewartet. Und der Content ist auch irgendwie nicht da. Das ist rein Spieler gegen Spieler. Du hast keinen irgendwie großen Singleplayer-Content, was ja oft hilft bei einem Street Fighter, bei einem Story-Modus, bei einem Mortal Kombat, wo du sagst, ich hole mir das und habe 10 Stunden Singleplayer-Spaß. Das hast du da nicht. Du kannst nur gegen andere, was halt sofort, wenn du darauf nicht Bock hast, und das ist bei Fighting Games aufs Maul zu kriegen, ist das halt super frustrierend. Und es hat sich so unfertig, da sind so wenig Charaktere drin, irgendwie.
Das fühlt sich weird, oder?
Also ich finde, es sieht nicht fertig an. Das hat sich immer
so lange in Entwicklung. Ist 160 Leute für ein Fighting Game ist eh schon viel, weil also jetzt nicht, dass ich Fighting Games kleiner mache, aber wie du sagst, das ist halt, viele Leute haben auch ihre Fighting Games, weil ja, die, also klar sehen jetzt neuere Fighting Games viel besser aus, aber oft spielen die sich auch noch nach 20 Jahren immer noch sehr, sehr gut, weil die halt so entwickelt sind, um maximale Spielbarkeit zu haben. Ja. Deswegen haben halt Leute teilweise ihre Mains seit 15 Jahren oder sowas, die wechseln jetzt nicht zu so einem schlecht optimierten Spiel, wo sie keinen Menschen kennen und die Fight, die ganzen Moves erstmal lernen müssen.
Ja, und das ist ja bei Evo, da haben ja also der großen Championship, immer dem großen Fighting-Game-Event jedes Jahr, da siehst du dann auch Leute, die halt irgendwie Spiele aus den 90ern noch spielen. Das ist halt ihr Ding. Das
Smash Bros. Macht halt
Spaß.
Ich weiß nicht, wenn man das ist, das ist ja auch so ein uralt Smash Bros., das eigentlich das Beste quasi ist
hier und dass es da gespielt wird.
Ja.
Deswegen, sie haben es so angekündigt, nicht wie zum nächsten Spiel, wo kommen so alle, okay, es ist jetzt tot. Es klingt schon so, okay, wir supporten es, aber es fühlt sich an, wie sie ziehen sich nochmal so ein bisschen zurück und gucken, dass sie es vielleicht doch nochmal ein bisschen irgendwie nochmal den, ich sag mal, Launch nochmal machen, vielleicht in Marketing und allem.
Also die meisten haben es eh nicht mitbekommen. Denn
die meisten haben es nicht mitbekommen.
Jetzt quasi durch.
Es ist halt auch immer, welche Erwartungen hatte Riot an das? Die kommen von dem League of Legends und.
Ja, die haben halt wahrscheinlich gedacht, die machen jetzt, die haben League of Legends, dann haben sie Valorant, oder? Ja. Dann haben sie hier.
Haben sie noch was?
Hearthstone? Weißt du
das? Nee, das ist doch Blizzard.
Das ist Blizzard. Hatten sie nicht auch noch sowas in die Richtung?
Naja. Ich würde sagen, die haben gefühlt alles und dann, vielleicht haben sie sich mehr erhofft, was das Ganze angeht. Ich glaube, dann.
Da sind ja noch 80 Leute da.
80
Leute sind auf jeden Fall mal mehr Leute, als, glaube ich, insgesamt bei Wildland Entertainment angestellt werden. Da kommen wir nämlich zu der zweiten News. Es war eigentlich abzusehen jetzt schon. Wir haben letzte Woche nochmal drüber gesprochen. Bei Highguard war es jetzt, also wer was von Highguard wissen will, am besten nochmal unsere Folge hören darüber. Die ist fast länger, als die meisten Leute es gespielt haben und es wahrscheinlich noch lebt. Denn da gab es jetzt auch eine große Entlassungswelle, knapp 2 Wochen nach Release. Sie haben nochmal so ein größeres Update quasi rausgehauen. Das hat irgendwie nicht die Wende gebracht, mehr oder weniger. Da haben sie auf X, glaube ich, gepostet, dass ja ein Großteil gehen musste oder ein Teil der Leute gegangen ist und nur noch ein Kern des eigentlichen Teams sich jetzt darum kümmert. Dann gab es aber so ein bisschen im Hintergrund die Schwierigkeiten. Ich glaube, auf LinkedIn hatte einer von den Entlassenen geschrieben, dass er und der Großteil, also wirklich die allermeisten, quasi jetzt entlassen wurden. Also man ist da gerade ein bisschen unsicher. Es ist auf jeden Fall, es gibt jede Menge Content, der quasi noch nicht released ist, weil sie ja eine langfristige Strategie hatten. Ich weiß jetzt nicht, ob jetzt die Planung ist, da bleiben jetzt noch 5 Leute und halten halt die Server am Laufen und ja, liefern halt nochmal das nach, was eh schon fertig ist oder so, oder ob es da jetzt dann demnächst auch vorbei ist, einfach mehr oder weniger. Ja, faktisch macht es wahrscheinlich keinen großen Unterschied. Die Spielerzahlen sind jetzt, ich glaube, am Wochenende mal auf so 3.000, 4.000 auf Steam zumindest. Aber damit, ja, sonst immer 2.000 am Abend oder sowas, da kannst du natürlich kein Spiel machen. Dazu kommt offensichtlich, dass auch kaum jemand Geld dafür ausgibt. Das ist, glaube ich, auch so eine Problematik, weil sie haben eigentlich ein sehr faires Modell, ja, aber du musst halt schon, sie müssen irgendwie Geld einnehmen, so, und das wollten sie über Skins machen, aber wenn eh nur kaum jemand das spielt und die Skins auch nicht so interessant sind, jetzt ehrlich gesagt, ja, dann werden halt bisher kaum jemand das gekauft haben und dann werden sie gemerkt haben, okay, das müssen wir jetzt eigentlich mehr oder weniger abschreiben. Und so sieht es aktuell aus.
Ja, also ich habe auch die News gerade mitbekommen und auch diese ursprüngliche Meldung, die ja irgendwie eher über diesen LinkedIn-Post kam, als tatsächlich von ihm selber. Und das klang schon sehr stark als so von dem, was er gesagt hat. Die haben an viel Content gemacht und mit dem Unterton, er hat es nicht direkt gesagt, dass man den nie sehen wird. So gefühlt war das, was er gemeint hat. Und ich halte es auch für wahrscheinlich. Ich meine, es wurde am Anfang gescherzt, dass es Concord 2 ist. Hat zwar jetzt, glaube ich, schon länger überlegt als Concord und auch mehr Spieler als Concord jemals hatte. Aber ja, ich glaube.
Viel besser ist es nicht gelaufen, ne?
Nee, es ist, glaube ich, eine Frage der Zeit, bis es wirklich auch komplett eingestellt wird. Es fühlt sich an, als würden sie jetzt schon in diesen, man nennt es immer Maintenance-Mode gehen. Also wir halten, wie du sagst, nur noch die Server am Laufen und sonst machen wir nichts mehr. Ich stelle mir bei ihnen halt schon die Frage, weil dann kam erst der Kommentar nach dem Launch so ein bisschen, wir brauchen nicht die Riesenspielerzahlen, damit es profitabel ist. Wahrscheinlich haben sie darauf gesetzt, dass Leute groß Geld ausgeben im Ingame-Shop. Ist halt das Problem bei Free-to-Play. Du kriegst kein Geld fürs Spiel. Das heißt, du musst eigentlich ab Tag 1 müssen Leute Zeug kaufen. Dann haben sie den Battle Pass verschenkt. Vielleicht wird das nicht die richtige Entscheidung. Am Ende des Tages stelle ich mir halt die Frage, mit was habt ihr gerechnet? Weil sie ja gesagt haben, dieses ganze Game Awards-Ding war ja nicht so geplant. Das war ja eine relativ spontane Entscheidung von Jeff Keighley, der das Spiel einfach mochte und ihm was Gutes tun wollte. Ist halt komplett nach hinten losgegangen. Gab es auch einen Kommentar von einem, dass halt sie ab Minute 1 eigentlich schon verloren hatten, weil sie so ein bisschen der Witz des Internets wurden und man nicht unterschätzen darf, was das auch bedeutet für so ein bisschen die Meinung zu einem Spiel und wie die Leute halt bereit sind, das zu spielen. Aber der Plan war ein Shadow Drop. Und wie viele Spieler hätten sie mit einem Shadow Drop unbedingt gekriegt? Wäre das jetzt die 50.000, die da geblieben wären?
Sie hätten nicht die negative Presse natürlich schon von vornherein gehabt.
Genau.
Das ist natürlich so eine Sache. Aber ja, also jetzt im Nachhinein, da ist viel schiefgelaufen, gerade kommunikativ. Und
Marketing,
ich habe ja auch gesagt, als nachdem ich dort gewesen bin, dass ich das Gefühl hatte, da sind sehr viele Leute, die sehr große Leidenschaft dafür haben, Spiele zu entwickeln. Vielleicht sind da zu wenige eine große Leidenschaft dafür, um Spiele auch zu verkaufen, ehrlich gesagt. Mhm. Das kann halt schon sein. Ne? Also, dass da viele zusammengekommen, die haben jahrelang Shooter gemacht und sagen, wir machen jetzt was Eigenes und haben vielleicht gar nicht so auf dem Schirm, wie wichtig es halt ist, dass du Vertrieb hast, dass du Marketing hast, dass du all diese Leute hast, die halt bei EA oder sowas, die du vielleicht gar nicht persönlich kennst oder nicht direkt zu tun hast mit denen, die aber dafür sorgen, ne, dass das überall sichtbar ist, dass da Leute rankommen. Sie haben es mit Apex Legends, war ja so die Erfahrung, da haben sie auch einen Shadow Drop gemacht. Aber auch mit dem Hintergrund, mit dem Titanfall-Universum-Hintergrund. Ja, da war schon ein bisschen andere Vorzeichen, auch zu dem Zeitpunkt, wo Battle Royale halt wirklich in war. Jetzt wollten sie was Neues machen. Ja, hat nicht funktioniert. Wir sind gespannt. Wahrscheinlich geben wir dem Ganzen noch 2-3 Folgen, dann ist wahrscheinlich die Abschaltung
offen. Wahrscheinlich. Das ist halt einfach schade, weil auch einige gesagt haben, bleibt halt nichts anderes übrig, als wieder in die Corporate Structure zurückzukehren, aus der sie ja eigentlich weg wollten.
Das ist halt das Traurige, ja.
Und genau. Wahrscheinlich jetzt halt auch wieder nicht mehr Bock haben, sowas zu probieren. Ist halt aber, wie du sagst, sie sind in den Markt gekommen, der Hero-Shooter keinen Bock hatte, schon gerade voll ist. Vielleicht wäre halt Early Access à la Deadlock. Das Spiel, das 200.000 Leute spielen, aber nie offiziell bisher rausgekommen ist. Ein Early Access über ein halbes Jahr, wo sie ein bisschen aus...
Ja. Ich meine, wir haben ja auch darüber gesprochen, wir wollen jetzt auch nicht zu lange drüber sprechen, aber Embark hier von Ark Raiders und The Finals, die haben es, das ist eine ganz ähnliche Geschichte. Da sind ähnlich ganz, ganz viele Leute, die früher Battlefield gemacht haben, haben sich quasi zusammengeschlossen, ein neues Studio gegründet und haben es jetzt mittlerweile geschafft, 2 Spiele rauszubringen. Eins Free-to-Play, eins mit 40 € Preisding, die beide, also The Finals ist ja jetzt auch schon wieder 3 Jahre alt,
So lange schon, ja.
Ich glaube 2023 kam das, kann jetzt auch sein, dass alles daneben liegt, aber schon seit 2-3 Jahren müsste das jetzt alt sein. Ist immer noch eine Sache irgendwie, Leute spielen das anscheinend immer noch ganz gerne, hat auch einen Job, jetzt haben sie Ark Raiders rausgebracht, ein Riesenerfolg, haben sie auch schon seit 2-3 Spiele quasi schon finanziert, die nächsten so, es geht auch anders. Mhm. Also du kannst, ne, also man, der Shooter-Markt, ja, ist voll, aber es ist auch nicht so, als wäre er unglaublich innovativ gewesen in den letzten Jahren, also man kann da schon was machen. Gut, Highguard, wir reden immer wieder davon, vielleicht war es das jetzt auch erstmal, wo wir darüber sprechen. Es gibt natürlich zum Glück auch noch viele andere Dinge, über die man sprechen kann. Zum Beispiel eben die State of Play, die Sony in der Nacht von Donnerstag auf Freitag abgehalten hat. Nach deutscher Zeit natürlich, 23 Uhr war das. Und ja, große Showcase. Nintendo war vorher schon dann gewesen, so ein bisschen zumindest. Mit so, ja, Xbox hatte was gezeigt und jetzt war endlich auch Sony dran. Und man muss halt echt sagen, sie haben ordentlich geliefert. Wir können das gar nicht gerade, also ja, da wird die Folge länger als die State of Play, wenn wir noch darüber reden. Also ich über eine Stunde haben sie Sachen vorgestellt, wie ich auch eins nach dem anderen rausgehauen, wirklich auch Trailer von Drittanbietern, also Drittherstellern, jede Menge hat man gesehen. Wir haben jetzt überlegt, wir werden da vielleicht in der Folgenbeschreibung mal irgendwie einen Artikel oder so verlinken, wo man wirklich eine Übersicht hat, nicht von uns, von irgendwelchen anderen Seiten, die das so ein bisschen zusammengefasst haben. Ich glaube, das Wichtigste, was man so sagen kann, ist God of War, die ersten drei Teile bekommen allesamt Remakes. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es drei Remakes sind oder ein Remake mit allen drei Teilen.
Ich bin mir auch nicht sicher. Ich tendiere gerade zu einem
Remake. Ja, also weil drei Remakes wäre halt echt lang
auch. Man muss auch sagen, die je nachdem, wie weit sie remaken, ist halt immer die Frage, ja. Ist das rein technisch? Oder
also die ersten musst du halt schon wirklich sehr remaken, glaube ich.
Ich würde auch sagen, ich kann mir vorstellen, dass dann die Story eingreifen. Andererseits sind die Spiele an sich, ich habe nur den dritten gespielt tatsächlich, eins und zwei nie, sind so 10-Stunden-Dinger.
Also ob eins draus machen eigentlich.
Ich kann mir vorstellen, dass sie eins. Sie können aber auch natürlich sagen, hey, wir haben jetzt, keine Ahnung, jedes Jahr kommt jetzt eins.
Also wenn Square Enix Final Fantasy 7 in drei Teile aufteilen kann, dann kann Santa Monica Studio auch God of War 1 bis 3 in ein Stück
einräumen. Genau, okay. Umgekehrt.
Das ist unsere Meinung.
Aber es ist auch noch ein bisschen hin. Also es wurde gesagt, es wird jetzt angekündigt und es war auch schon, sagt man manchmal, so ein bisschen ein offenes Geheimnis, dass das irgendwie eine Entwicklung sein könnte.
Ich glaube, es war auch ein bisschen die Frage, was machen die eigentlich seit Ragnarök quasi und seit dem Update?
Sie werden wahrscheinlich ihr eigenes Großes haben und das jetzt so ein bisschen ja überbrückungsmäßig ist.
Das ist auch das Nächste, was halt jetzt, ne? Also kann schon auch sein.
Kann sein. Ich hoffe es persönlich nicht, dass es sonst nichts, aber ist früh in der Entwicklung, wurde gesagt, vom sympathischen Synchronsprecher.
Der war ja der mal eigentlich mein eigentliches Highlight. Der Original Kratos, also dem müsst ihr euch den Trailer auf jeden Fall anschauen und dieses Video dazu, das werden wir auch verlinken. Der Original Kratos Synchronsprecher auf Englisch hat mit Kratos eigentlich nichts am Hut, außer die Stimme offensichtlich, und ist so smooth gewesen. Der hat das so cool gemacht. Ich würde mir original, wenn sie jetzt sagen, das geht mal die Frage, das nächste God of War, wo soll das spielen? Ist mir egal wo. Ich weiß nicht, wo dieser Mann ursprünglich herkommt. Ich glaube, wahrscheinlich ist er Amerikaner. Das haben wir jetzt nicht nachgeschaut. Egal was, ich will den einfach in seiner Persönlichkeit als neuen Kratos haben. So ein ganz anderer Kratos, aber den will ich haben. Was es auch gibt, ist ein anderer Kratos, nämlich der junge Kratos. Am selben Abend wurde nämlich auch noch ein neues God of War veröffentlicht, direkt auch. God of War Sons
oder of
Son?
Sparta.
Son of Sparta. Sons of Sparta?
Ich glaube Sons.
Ja. Ein Metroidvania 2D God of War, auch nicht direkt von den jetzt God of War Hauptentwicklern. Ja, kam so als Shadow Drop. Ist auch ein offenes Geheimnis gewesen, dass das kommt. Es gab jetzt so ein bisschen Probleme drumherum, weil es als Koop-Spiel auch offensichtlich angekündigt war und jetzt dann Leute beim Spielen gemerkt haben, okay, man muss das einmal durchgespielt haben, um es im Koop spielen zu können, was irgendwie den Witz dann auch rausnimmt, weil wer wartet denn, bis der andere fertig ist und der will es dann nochmal spielen, obwohl er alles schon gesehen hat, so ein bisschen unnötig.
Also man will ja auch, keine Ahnung, wenn du mit deinem Partner oder mit Freunden sagst, hey, geil, wir haben Koop-Spiel, das willst du doch beim ersten Mal zusammen erleben. Das willst du nicht, ja, ich kenne jetzt alles und jetzt hole ich den dazu, ich schaue mir jetzt Game of Thrones an zum ersten Mal. Ich habe schon gesehen, dann kommt er, ich gucke nochmal mit dir. Weiß schon alles.
Aber so ist es ja einfach nicht.
Ja. Mal gucken, ob sie es patchen. Weil
ist ja eine weirde Nummer.
Ist eine weirde Nummer.
Ein Koop-Spiel draus. Also.
Ein Koop Metroidvania ist auch ein cooler Selling Point eigentlich, finde ich.
Mhm.
Deswegen finde ich das ein bisschen schade. Da interessiert mich tatsächlich, hat dich das gereizt? Also ich weiß, das war lange in Entwicklung, weil wir jetzt gerade so groß sagen, so, oh ja, jetzt das hier, das wurde geshadow-dropped.
Also mich hat es überhaupt nicht interessiert. Ich muss sagen, es gab jetzt schon lange dieses Ding in 2D God of War mit Metroidvania. Ich bin ja von God of War persönlich nicht der riesigste Fan. Ich fand das Spiel früher, ich fand das cool, aber war jetzt nicht der riesen God of War-Fan. So dieses alte God of War, vielleicht auch so irgendwo zwischen den Spielen so reingebackt mit so einem jüngeren Kratos oder in Griechenland noch. Als Metroidvania hätte ich mir sehr gut vorstellen können. Das ist halt jetzt irgendwie so, ja, er ist Spartaner und noch nicht der er ist. Und vielleicht sieht man, wie er so wird oder sowas. Mhm. Hat mich gar nicht gereizt. Ich fand auch den Grafikstil eher langweilig, muss ich sagen. Gerade mit so griechischer Mythologie kannst du so coolen Scheiß machen irgendwie auch. Da war das so, nee, also hatte für mich wirklich wenig Reiz, muss ich ehrlich sagen. Nachdem vor allem jetzt auch so viele tolle so 2D-Plattformer Metroidvania-mäßige Spiele gekommen sind in den letzten Jahren. Also, da war das jetzt so, ja, warum soll ich das jetzt auch noch spielen? Klar, wenn ich so Fan vom Genre bin, dann gerne, aber ja.
Ja,
ich habe das bei dir?
Genau gleich. Also, keine Ahnung, ich habe auch lang gehört und ich habe mir das cool vorgestellt so, oh cool, 2D.
Ja.
Und dann kam es eben und ich, für mich tatsächlich auch der größte Turnoff war, du spielst einen Teenager Kratos. Ich so, ja, Kratos spielen will dann. Ich war, sie haben ja so, schon oft irgendwie auch auf PSP spielen ja auch schon irgendwie ja. vor und was weiß ich.
Das meinte ich genau, Ascension, oder? War das so oft?
Ascension, ja, es ist mal PS3, dann hatten sie noch irgendwie welche auf der, also auf der Vita, weiß ich gar nicht, oder auf PSP auf jeden Fall.
Ja.
Und ich denke, wenn du Kratos spielen willst, dann willst du schon ihn eigentlich mit den Klingen, den Chaos-Klingen, mit halt ihn als Erwachsenen. Und dann halt auch der Look irgendwie an sich qualitativ eigentlich echt gut, aber irgendwie sieht er auch ein bisschen billig aus. Oder ich weiß nicht, was es genau ist. Irgendwie der Look hat mich nicht angesprochen. Da, obwohl es technisch super ist. Ich meine, da kommen wir später zu einem meiner Highlights, wo genau eigentlich umgekehrt ist, wo ich sage, technisch, aber einen coolen Look. Wo ich sage, das hat mich so mehr gepackt als das. Ich habe jetzt auch noch keine Reviews, die gibt es jetzt auch noch nicht gesehen, wie es denn jetzt eigentlich ist. Aber gut, es ist ein Passion Project wohl gewesen, was einfach Leute machen wollten. Deswegen, ich denke mir, cool für die, cool, dass es jetzt so ein Shadow Drop gibt und vielleicht ist es auch ein gutes Ding. Aber ja, ich habe gerade auch so viele coole eigentlich 2D-Spiele, Roguelikes, Metroidvanias, die man spielen kann. Das ist jetzt für mich das. Ich mag zwar die neuen God of War und auch den dritten, aber jetzt auch nie, wo ich sage, ich habe jetzt so drauf gewartet, da hätte es mich jetzt vom Look tatsächlich einfach ein bisschen mehr packen müssen.
Ja, ich glaube, wir beobachten das Ganze mal. Wir werden es vermutlich nicht spielen, weil, also wenn du es spielst, können wir es im Koop spielen, aber ich werde es nicht zuerst spielen. so viel sei gesagt. Wir werden es mal schauen. Vielleicht, wenn es jetzt super der Flop wird, dann reden wir nächste Woche mal noch ein bisschen drüber, wenn es super gut sein sollte. Vielleicht spielen wir es dann doch noch. Werden wir, glaube ich, mal abwarten.
Ja.
Damit wollen wir aber auch gleich ins erste Thema nach knapp 27 Minuten einsteigen.
Jo.
Und zwar, weil es ist super viel. Wir werden nicht über alles reden können. Wir haben deswegen gesagt, jeder hat jetzt sich seine drei Highlights ein bisschen rausgesucht. Die haben natürlich abgesprochen.
Jo.
Damit ist, weil sonst wäre es natürlich blöde. Genau, unsere drei Highlights. Und deswegen frage ich dich jetzt erstmal, nachdem God of War das Lowlight war. Nein. Was war denn so dein erstes Highlight bei dieser State of Play, was angekündigt?
Ich meine, wir waren gerade direkt beim Ende der State of Play. Springen wir mal knapp über eine Stunde vor zum allerersten Spiel, das sie gezeigt haben. Das ist nämlich mein erstes Highlight. Ich habe mich schon länger gefragt, was macht denn eigentlich das Studio, das Kena gemacht hat? Das kam tatsächlich vor einem Monat bei mir diese Frage auf, weil ich es irgendwie in meiner Spielebibliothek gesehen habe. Ja, stellt sich raus, sie machen Kena 2, das sie jetzt endlich mal angekündigt haben. Nämlich Kena 2 Scars of Cosmora. Finde ich jetzt als Titel,
Sperrig ein bisschen.
Ein bisschen sperrig, also Bridge of Spirits klang da irgendwie ein bisschen runder. Aber gut, können sie sich vielleicht leisten, mit einem zweiten Teil ein bisschen weirderen Beinamen zu haben. Sieht aus wie Kena. Also Kena nochmal ist ein Action-Adventure-Spiel gewesen, das 2021 rausgekommen ist von Ember Labs. Das war ihr erster Titel. Die haben vorher irgendwie so Werbe- und Fanfilme gemacht, also eigentlich ein Animationsstudio. Haben dann das quasi als ersten Titel mit so Sony-Unterstützung rausgebracht. Ist auch damals, glaube ich, in den Kritiken ganz gut weggekommen. Ich glaube, es war irgendwie wahrscheinlich 8 von 10. Hat auch super Spaß gemacht. Ist so ein, ich glaube, 10-Stunden-Abenteuer, das vor allem halt durch den Look so also Aufmerksamkeit erregt hat. So ein, merkt man ein bisschen auch die Vergangenheit, dass es ein Animationsstudio war, in den Cutscenes und so weiter. Das hat sich schon sehr von der Qualität wie so ein Disney-Film angefühlt.
Ich finde, es sieht aus wie ein Pixar-Film.
Ja, ja, genau.
Zum Spielen halt, also nicht in den Cutscenes, sondern immer.
Genau.
So auch beim Spielen, finde ich.
Die Cutscenes waren halt vor allem nochmal, da haben sie nochmal ein bisschen hochgedreht, aber auch insgesamt toller Look. In der Welt, in der ich auch gern Zeit verbracht habe, mit auch schön, finde ich, so kleinen emotionalen Geschichten, weil man spielt so eine, ich glaube, ich weiß nicht, wie man es genau jetzt sagt, Geisterführerin, die halt dann auch Geister ins Jenseits sozusagen bringt, die irgendwie auf der Erde verweilen. Die Kena, und hat es da einfach ein cooles Abenteuer, das auch erstaunlich fordernd war, wenn ich es in Erinnerung habe. Jetzt war es halt 5 Jahre ruhig und jetzt kamen sie eben raus mit der Info, dass der zweite Teil erscheint, dieses Jahr für PS5 und PC gleichzeitig. Es sieht aus wie Kena, mehr, sie ist jetzt älter, erwachsener, hat jetzt aber auch ein Reittier, also man ist jetzt in diesem Cosmora, das jetzt ein neues Gebiet ist, in das sie kommt und da auch wieder irgendwie Geister ans Jenseits führt, aber sieht optisch immer noch Hammer aus. In meiner Erinnerung sieht Kena 1 genauso gut aus, wahrscheinlich, wenn man jetzt zurückgeht. Nein.
Ich habe es gesehen. Ich habe mich auch gedacht, so, ja, das sieht ja wirklich fantastisch aus. Das erste Jahr auch schon so. Dass wir gesehen, so, oh, das ist schon nochmal ein Upgrade.
Ja.
Das schon, hat sich nochmal was getan, tatsächlich, ja.
Also, ich werde tatsächlich auch, glaube ich, nochmal den ersten spielen, bevor er rauskommt, einfach so, auch als Vergleich. Aber es sieht einfach, finde ich, erstens optisch fantastisch aus. Also, dieser Look Sieht immer noch großartig, natürlich jetzt noch besser. Ich bin vor allem gespannt, was sie halt gameplay-technisch mehr machen. Man sieht ja irgendwie, es gibt größere Welten. Man hat ein Reittier. Kampfsystem sieht jetzt im Moment aus so ein bisschen wie im ersten Teil, wahrscheinlich auch ein bisschen verfeinert, mehr Optionen. Aber eigentlich vor allem reizt mich einfach die Welt, der Look, wahrscheinlich auch wieder die Story, die emotional hoffentlich ist. Freue mich einfach riesig drauf und kann auch jedem Kenner eins nur ans Herz legen. Kriegt man bestimmt mittlerweile auch mal auf gut im Sales.
Bestimmt, ja. So, ich kann mir nicht vorstellen, dass das der teuer ist.
Ja, genau, deswegen freue ich mich riesig. Es gibt noch keinen genaueren Release, wie so bei einigen Sachen. Das ist gerade einfach
ja.
2026 im Raum. Vielleicht gegen Sommer, Herbst ist ja immer eine ganz, ganz gute Zeit. Ich glaube, sie werden GTA 6 meinen wollen. Deswegen wahrscheinlich vor November wird es kommen, denke ich mal.
Ja, wäre auf jeden Fall cool. Aber fand ich, habe mich auch sehr angesprochen. Ist einfach so eine positive, so, ach ja, cool, zweites Kena kommt irgendwie, cool. Wenn da ja. Hoffentlich kommt es zu einem guten Zeitpunkt, wie du sagst, dass man gerade Lust und Zeit hat, dann ja, da ist nichts großartig zu sagen, ja.
Was ist denn dein erstes Highlight?
Mein erstes Highlight hätte ich gar nicht so erwartet, ehrlich gesagt. Mhm. Tatsächlich wurde ein Gameplay, ich glaube, das erste Mal so ein bisschen ausführlicheres Gameplay von Control Resonant. Ich glaube, es gab ja diesen Ankündigungstrailer, da war aber schon Gameplay zu sehen, aber eher so kurz geschnitten immer wieder. Und jetzt war ja wirklich so längere Zeit was zu sehen. Control Resonant ist ein Actionspiel von Remedy, also den Entwicklern von Alan Wake und Control, dem ersten Teil. Und Control war ja so ein Third-Person-Shooter, sehr übernatürlich irgendwie mit so einem Haus in New York, so eine besondere Behörde, wo irgendwie alles, ja, jeder Raum verändert sich und irgendwie super spannend. Auch mit so, klar, Shooter-Elementen, aber auch eben verschiedenen Fähigkeiten, irgendwie Telekinese und sowas. Und Control Resonant sieht jetzt komplett anders aus. Komplett auch nicht, aber ja, ist schon anders auf jeden Fall, weil es vor allem sehr viel mehr auf Nahkämpfe setzt. Also wirklich, du musst richtig ran. Und ich hatte so bei der ersten Ankündigung, ja, ich habe Control tatsächlich nie gespielt. Ich habe es immer von mir hergeschoben, weil ich es an sich ganz cool fand. Aber irgendwie, ja, wie es halt manchmal so ist, bei diesen ganzen Mengen an Spielen, die kommen, hat es gar nichts auf dem Schirm, jetzt habe ich dieses Gameplay gesehen und war so, doch, das sieht richtig cool aus, das muss man sich mal anschauen. Da ist so, ich habe es immer so ein Mix aus Inception, dem Film, Gravity Rush, über das wir auch schon mal gespielt hatten, und Infamous,
ja.
Ich weiß immer nicht, wie es ausspricht,
Infamous.
Oder Prototype, so diese Spiele, also so, das waren so Open-World-Superhelden-Spiele. Control Resonant ist keine Open-World. Aber es hat so krasse, du bist irgendwo in Manhattan, in offenen Gebieten, und du kannst zum Beispiel in diesem Spiel die Schwerkraft manipulieren. Das heißt, du springst dann hoch und plötzlich bist du an der Hauswand, die zum Boden wird, mehr oder weniger, und läufst dann da weiter. Und das war so ein cooler Effekt, weil das auch sehr gut aussieht, das Spiel. Und ja, und dann springst du mal irgendwo ran und drehst einfach die Welt unter dir, dass du jetzt quasi da landest, mehr oder weniger. Und das sah schon ziemlich cool aus. Das sah dann auch so aus, vor allem in so größeren Bosskämpfen, dass du da wirklich dich auch frei bewegst dabei. Und dann einfach an die Decke springst und die Welt sich einmal komplett umdreht plötzlich. So, das sah schon sehr cool aus. Also ich hatte vorher quasi gar keine Erwartung. Jetzt doch, habe ich richtig Lust drauf, ehrlich gesagt, nachdem ich das gesehen habe. Soll auch 2026 tatsächlich erscheinen. Und einen festen Release-Termin gibt es noch nicht. Wie du gesagt hast, wahrscheinlich im Herbst. Alle sind so ein bisschen, kommt GTA 6, wie groß wird das, wie viel Abstand muss man halten. Aber das ist wirklich so von 0 auf 100 bei mir draufgesprungen. Ich habe Control, es ist tatsächlich bei PlayStation Plus extra drin. Runtergeladen, aber noch nicht gespielt jetzt am Wochenende,
weil ich was anderes gespielt habe. Da komme ich dann aber gleich zu.
Ja, was ist denn dein zweites Highlight von der State of Play gewesen?
Genau, also auf Control freue ich mich auch riesig, auf Resonant. Bin mal echt gespannt, weil auch was komplett Neues.
Ja.
Remedy ist ja Shooter-Typ. Jetzt halt Devil May Cry-mäßig. Was jetzt aber beim nächsten Spiel ist genau das, was ich die Vorgänger waren und was ich gehofft habe, dass es wird. Nämlich, wir haben ja mal vor ein paar Folgen über Spiele, was bleibt denn hier, wo bleiben die Serien? Da war eins meiner Reihen Castlevania, und Konami hatte einen riesengroßen Block zur State of Play. Zum einen mit Remasters zu Metal Gear Solid, die sie weiter rausbringen, wo jetzt auch mal zum Beispiel der vierte Teil nach, ich weiß nicht wie vielen Jahren, endlich mal auf einer anderen Konsole als der PS3 spielbar ist. Aber zum Glück bringen sie nicht nur Remakes und Remasters raus, sondern hatten auch ein neues Spiel dabei, nämlich nach ganz vielen Re-Releases der Reihe. Ein neues Castlevania haben sie angekündigt, nämlich Castlevania Belmont's Curse. Ist auch, ich hoffe, ein Metroidvania und kein Roguelike. Nämlich ein 2D Castlevania, ganz im Motto der alten Spiele, wird aber nicht bei Konami selbst entwickelt. Das machen sie ja auch gerade ganz gerne, dass sie ihre Marken einfach an Studios weitergeben. Silent Hill ja zum Beispiel hier an Bloober oder jetzt an, ich weiß nicht, Kepler oder Annapurna, das sind ja eigentlich Publisher. Und eben jetzt im Fall von Castlevania an zwei Studios eigentlich indirekt. Ist so ein bisschen die Frage jetzt, wie weit welches was macht, nämlich das Hauptstudio, das daran arbeitet, ist Evil Empire. Die sind bekannt durch zum einen ganz viele Dead Cells DLCs und Updates, die sie gemacht haben, und neuestens, weil wir auch letztens gesprochen haben, Rogue Prince of Persia haben sie entwickelt, also das Roguelike Prince of Persia Spiel, das rauskam. Und beraten werden sie, heißt das gerade, supported wahrscheinlich von Motion Twin, nämlich dem Studio, das Dead Cells entwickelt hat. Ursprünglich, also die beiden arbeiten wohl zusammen an diesem Spiel. In welcher Kapazität jetzt welches Studio was macht, keine Ahnung, aber beide haben ja bewiesen, vor allem mit Dead Cells und auch jetzt eben mit Rogue Prince of Persia, dass sie gute Spiele machen können.
Von diesem Typ von Spiel.
Diesen
Also ich
Typ
finde
von
das schon
Spiel.
sehr, sehr vielversprechend, dass wir
Genau.
ja bekommen haben für.
Also Dead Cells ist, glaube ich, vor allem für das Kampfsystem, glaube ich, bekannt gewesen, dass da einfach viel drin ist. Und natürlich jetzt auch mit Rogue Prince of Persia, was sehr viel Platforming auch drinnen hatte, was ich gehört habe, ich habe es leider noch nicht gespielt, was sehr gut war. Klingt das nach erstmal der perfekten Mischung für ein Castlevania eigentlich, weil das ist jetzt, wenn man den Trailer gesehen hat, genau die Mischung eben aus einem, finde ich, ziemlich cool aussehen und wuchtigen
Ja.
Kampfsystem und ziemlich viel auch Platforming, mehr jetzt natürlich als früher auf einem Super Nintendo und Game Boy möglich war. Und weil wir es vorhin hatten, wo mich der Look von God of War nicht anspricht, dem 2D Metroidvania, finde ich den hier richtig cool. Irgendwie
Ja,
das
der sieht
technisch,
fantastisch aus.
an sich technisch, wenn du es jetzt rein technisch, sieht es irgendwie ein bisschen altbacken aus, aber das macht absolut nichts, weil irgendwie dieser Look von den Farben, von dem Shading, von dem Level-Design irgendwie richtig cool und einzigartig aussieht. Und das hatte das Studio auch schon mit, finde ich, Rogue Prince of Persia ganz gut gemacht, das einen komplett eigenen Look hatte. Und jetzt eben hier auch, was ich einfach an sich schon mal super ansprechend finde. Und vom Setting auch ganz interessant, irgendwie spielt es 2 Jahrzehnte nach Castlevania 3, nie gespielt, aber sie erwähnen direkt auch tatsächlich, habe ich vorhin nochmal gelesen auf der Seite, dass es auch 20 Jahre oder 2 Jahrzehnte nach der Castlevania-Serie spielt,
Von der du ja auch
die,
ein großer Fan bist.
von der ich ein großer Fan bin, weil irgendwie es gibt den, also da ist Trevor Belmont, der Hauptcharakter, der ist hier der Alte, man spielt ihn aber nicht, zumindest soweit man weiß, man spielt einen Belmont-Nachfolger, eine Frau, aber ohne Namen, also wahrscheinlich ist das ein großes Mysterium, wer sie jetzt genau ist. Vielleicht seine Tochter
Der
ist jetzt
Mittelalten Leute werden dann so, oh mein Gott, das ist das. Alle anderen werden es nicht verstehen, aber.
ja, also wenn ich die Serie gesehen habe, mein Tipp, hier Spoiler, wahrscheinlich ist es seine Tochter, denke ich mal, die ja mit einem anderen Hauptcharakter dann hatte. Aber ich finde es interessant, dass sie tatsächlich sagen, okay, die Castlevania-Serie ist das wohl Kanon in der Serie und das spielt jetzt auch nach der. Auch 2026 Release wird rauskommen für so ziemlich alles. Switch stand irgendwie noch im Raum, war dann aber auf ihrer Seite gelistet. Ich denke mal, deswegen wird alles gleichzeitig, also Xbox, PC, PS5, Switch. Angeblich, irgendwie in den USA kann man es vorbestellen, $40, also wird so in dem Preisrahmen wahrscheinlich landen. Ich freue mich riesig drauf, sieht richtig cool aus, endlich wieder ein Castlevania, ein 2D-Ding, und bin auch einfach wegen den Studios super optimistisch und ich hoffe einfach, dass das bedeutet, Castlevania ist back zum einen und auch einfach freue ich mich da zu sehen, dass halt auch Konami zum einen, wenn man sich das angeschaut, auch zurück ist, bereit ist, Serien wiederzubeleben. Und was man sich manchmal bei anderen Studios im Markt hofft, auch bereit sind, sie einfach abzugeben, zu sagen, wir haben jetzt nicht gerade irgendwie die
Wir haben nicht
Studios
die
oder die
Ideen dafür, ihr macht
Struktur.
das gerade besser so, ja.
Genau, und hey, ihr habt Bock drauf. Ich kann mir richtig vorstellen, bei diesen ganzen Roguelike-Studios, dass die alle riesen Castlevania-Fans sind. Und die werden
Ja,
halt,
also,
sich
ja.
riesig begeistern, jetzt dafür dieses Spiel zu machen. Deswegen, das ist tatsächlich, da kommt noch ein anderes Spiel bei mir, aber tatsächlich ist, wenn wir sagen, das
Das
Highlight, das ich
Highlight
mir
ist
raussuchen
okay.
müsste, wäre es tatsächlich das Castlevania-Spiel, dieser State of Play.
Ah ja, sehr cool. Also mir hat es auch auf jeden Fall sehr gut gefallen. Muss ich sagen.
So, was ist denn deine Nummer 2?
Meine Nummer 2 ist eigentlich das größte Sony-Spiel, das, glaube ich, gezeigt und angekündigt wurde, jetzt abgesehen von God of War Remake irgendwie. Und zwar Saros von Housemarque, das am 30. April 2026 für die PS5 erscheint, ist dann quasi inoffizieller Nachfolger von Returnal. Es ist immer so, Es ist im Grunde, es sieht auch ähnlich aus wie Returnal, es spielt sich ähnlich wie Returnal. Sie sagen nicht, es ist der Nachfolger. Es ist, glaube ich, einfach ein ähnliches Spiel wie Returnal.
Spiritueller Nachfolger.
Genau, das kann man wahrscheinlich sagen. Ja, sah einfach sau cool aus. Returnal war im Grunde ein 3D-Roguelite-Shooter. Ja, mit so ein bisschen, ich weiß es jetzt, weil ich es zum ersten Mal am Wochenende gespielt habe, ich habe es auch vorher nie gespielt. Und war so, alles müsste ich eigentlich mal spielen, aber das kam ja so in dieser PlayStation-Anfangsphase raus, als noch keiner eine PlayStation hatte. Und als ich eine hatte, gab es viele andere Spiele, die ich spielen wollte darauf. Und dann ist Returnal immer so nach hinten. Ich habe es mir jetzt nach der State of Play runtergeladen und ja, die ersten beiden Biome jetzt quasi bin ich, habe ich schon gespielt. Ja, und es ist halt einfach rasant, es ist schnell, die haben Hausmark, ist ein Studio, die haben vorher gerade so neue Arcade quasi so ein bisschen gemacht, so Twin-Stick-Shooter, solche Sachen, immer viele Projektile, die um dich rumfliegen, viele Effekte und haben das eigentlich einfach in AAA und 3D übersetzt, mehr oder weniger für Returnal. Und das, was sie jetzt von Saros gezeigt haben, sieht halt aus wie die nächste Stufe davon, wo sie echt, man merkt, finde ich, oder man hat gemerkt bei dem Gameplay, das sie gezeigt haben, was sie auch so erzählt haben, die verstehen irgendwie, was sie da machen wollen. Die verstehen, wie sich das anfühlen soll. Und deswegen habe ich da einfach richtig, richtig Lust drauf. So eine richtige Action-Orgie, mehr oder weniger. Es gibt auch ein paar Verbesserungen. Sie haben gesagt, so, ja, ist es ein Roguelike? Also normalerweise, wenn du stirbst, musst du alles von vorne machen. Jetzt ist aber so, du kannst wohl die Biome auch direkt anwählen, wenn du dann schon mal eins beendet hast, mehr oder weniger. Da kommen sie einem so ein bisschen entgegen. Und es sieht einfach fantastisch aus, finde ich. Ich habe jetzt nach Returnal richtig Lust auch drauf oder Returnal bis dahin zu spielen. Ich habe da jetzt auch noch ein bisschen, was ich auch noch ganz spannend fand, einfach mal von der Sache her. Und zwar bei Hausmark, die haben wir vorher eben diese kleineren Sachen gemacht, dann haben sie für Sony quasi Returnal ihr großes AAA-Debüt gemacht. Und eine wichtige Person dabei ist Gregory Loden, L-O-U-D-E-N, ich weiß es nicht genau. Der ist nämlich Creative und Narrative Director gewesen an dem Spiel. Und der wiederum war vorher bei Remedy. Also den hat quasi da Control und Quantum Break, wenn sich da noch an erinnert, gemacht. Und ich finde, es ergibt total Sinn, wenn man sich Control anschaut, eben dieses Düstere und irgendwie dieses Ding. Und dann Returnal von der einfach Art und Weise, wie das erzählt wird, so ein bisschen von der Geschichte. Finde ich super spannend. Was natürlich auch damit zusammenhängt, dass sowohl Hausmark als auch Remedy finnische Entwicklerstudios sind, wo man auch mal wirklich einen Shoutout machen kann oder fragen, was geht eigentlich in Finnland ab? Die haben 5 Millionen Einwohner, dieses Land. Und haben halt einfach so krasse Videospielstudios. Also, sie haben so eine krasse Spielindustrie. Also, ich meine, Remedy und Hausmark schon die größten, aber ich habe nochmal extra nachgeschaut. Was kommt noch daher? Hier City Skylines beispielsweise, die Entwickler sind daher. Die Angry Birds Entwickler sind daher. Die Clash of Clans Entwickler sind daher. So, gibt es irgendjemanden in Finnland, der nicht dabei ist, gerade Videospiele zu entwickeln, die extrem erfolgreich sind?
Scheinbar.
Also, warum ist in Finnland so krass erfolgreich?
Sind alle happy.
Ich finde es toll. Vielleicht sind die einfach nur alle glücklich und lieben es, Videospiele zu machen, die extrem fordernd sind. Oder ja, anspruchsvoll.
Und auch weird, also muss man ja sagen.
Weird auf jeden Fall, ja.
Also,
Das
wer
würde ich aber auch
von
nicht anders erwarten.
Returnal.
Ja. Aber fand ich einfach interessant irgendwie, ne? Die haben dann gesagt, so oh, ja, den haben sie sich geholt. Weil sie ist den Contra Resonant jetzt auch deswegen so anders, weil der jetzt fehlt.
Wer
Ich weiß
weiß.
es nicht. Aber ja, also Saros hatte ich jetzt auf jeden Fall auch ganz oben auf dem Zettel. Würde ich sagen, ist, glaube ich, sogar mein Highlight jetzt von der State of Play gewesen.
Ja, ist halt auch, glaube ich, das, wo man einfach am meisten mittlerweile gesehen hat. Und ich meine, ist ja auch nah vor Release. Ich
Ja.
habe auch richtig Bock. Ich war einer der weirden Leute, die zum Launch eine PS5 hatten,
Ja.
bekommen hat und es gespielt hat, Returnal. Habe jetzt aber auch Bock, das nochmal zu spielen, eventuell auch im Koop mit dir,
Stimmt, ja.
den sie ja mal reingebracht haben. Aber nee, ich habe auch Bock. Es sieht cool aus. Wie Returnal, nur jetzt halt irgendwie an ein paar Schrauben gedreht, eben ein bisschen vielleicht noch einsteigerfreundlicher. An der Story jetzt scheinbar noch ein bisschen mehr, dass da mehr drin
Ja.
ist.
Mehr andere
Aber
Charaktere halt auch, wo
ja.
mehr Interaktion, glaube ich, stattfindet. Returnal ist ja schon sehr isoliert irgendwie und spielt auch sehr viel damit, aber da ist, glaube ich, dann einfach nochmal, du kannst da noch ein bisschen mehr Charakterentwicklung vielleicht reinbringen mit anderen Crewmitgliedern, die da auf dich warten und so weiter.
Ja.
Ähnlich wie halt bei Hades, wo du auch dann zurückkommst und ja, einfach, du kannst der Figur meistens besser entwickeln, wenn sie mit anderen spricht, als
Ja.
wenn sie nur alleine ist immer.
Vielleicht war Hades auch genau die Inspiration, die sie sich jetzt nochmal
Ich
da
finde, das ist
genommen
halt,
hatten.
ja, es ist halt ein. Ist halt super cool, dass dieses Genre, das ja schon sehr beliebt ist, jetzt schon seit Jahren, Roguelites, so halt in dieses 3D und AAA von der Qualität her
Ja.
einfach überall. Also nicht, dass Hades zum Beispiel keine Qualität hat, aber es ist halt
Was
isometrisch,
anderes.
es ist was anderes. Und das ist so wirklich ein Third-Person-Shooter irgendwie, der total sich super gut anfühlt, zumindest Returnal. Ja, aber halt in groß, in AAA, sieht fantastisch aus und ja, finde ich gut, dass die das einfach machen.
Ja, werden wir bestimmt auch noch mal drüber sprechen, wenn
ja, hoffentlich,
wir beides wahrscheinlich zum Launch spielen.
Ja.
Hoffe auch, die bringen dann auch vielleicht nochmal einen Koop-Modus. Das wäre nämlich auch nochmal cool.
Ja. Was war denn dein drittes und letztes Highlight der State of Play?
Mein Highlight, einfach weil es so weird und irgendwie cool aussah und es hat noch keinen offiziellen Namen. Das heißt immer, es ist noch weit weg. Wenn ein Project im Namen ist, da weißt du, okay, ich erwarte das wahrscheinlich nicht vor 2028 gefühlt, nämlich Project Windless, das angekündigt wurde und so ein bisschen aus dem Nichts kam, ist ein, was ich auch aus dem Trailer nicht sichtlich war für mich, ein Open-World-Spiel, ein Open-World-Action-RPG, das vom Kampfsystem aussieht wie ein Dynasty Warriors, also One versus Many oder wie sie es nennen. Das wird nämlich wird es von Krafton Montreal. Also Krafton ist großer Publisher hinter PUBG, dem großen Battle Royale neben Fortnite, das es immer noch gibt. Ich weiß nicht, immer noch groß, glaube ich. Die dann ja auch Publisher wurden. Die haben das nicht ganz so gute Callisto Protocol gepublished. Und jetzt eben ein Ableger scheinbar in Montreal, also ein kanadisches Studio, das, soweit ich herausgefunden habe, auch noch kein Spiel gemacht hat. Das klingt, als wäre das ihr großes erstes AAA-Ding. Spielt in der Welt einer koreanischen Buchreihe. Das steht auch im Trailer. Die heißt im Englischen The Bird that Drinks Tears. Im Deutschen habe ich dann herausgefunden, heißt Die Legende vom Tränenvogel. Hat vier Bände wohl, ist 2003 der erste Band rausgekommen. Ich habe noch nie davon gehört. Vielleicht einfach auch vor seiner Zeit, heute alle im Korea-Hype, vielleicht wäre das jetzt eher das Ding. Das haben sie sich geschnappt als Marke, was schon mal eine interessante Wahl ist, weil wenn man den Trailer sieht, dann fallen einem ein paar Sachen auf, nämlich, dass man zum Beispiel ein menschliches, riesiges Huhn spielt. Das spielt nämlich in einer Welt, in der es irgendwie vier Rassen gibt. Menschen, dann diese Rekken heißen die Vogelmenschen, Nager, so Schlangenmenschen, die dann irgendwie die Bösen sind und Dokkaebi. Wer Rainbow Six Siege spielt, weiß, da gibt es einen Charakter, der so heißt. Das sind dann irgendwie so, weiß ich, Dämonen, Troll-Typen. Da gibt es so einen roten im Trailer. Fantasy-Universum, sie spielen aber nicht während der Buchreihe, sondern eben 1000 Jahre vorher haben sie sich genommen. Wahrscheinlich, um halt nicht irgendwie Leute zu verärgern.
Du alles erzählen kannst da quasi.
So. Alles erzählen und nimmst dir wahrscheinlich ein historisches Ereignis, das mal in den Büchern erwähnt wurde und erzählst darum jetzt dieses Spiel. Aber eben, es wird ein Open-World-RPG, das auch Fokus auf Story legt. Aber eben jetzt dieses Dynasty Warriors, wo ich ein Riesenfan bin, Kampfsystem bringt, in wie es aktuell aussieht, Spektakel ohne Ende, wo du irgendwie tausende Charaktere gefühlt auf dem Bildschirm hast, in gigantischen Schlachten, wo du mit deinem riesigen Huhn reinrennst.
Das ist schon cool aus, ja.
Und Wildgegner durch die Gegend haust, Steine wirfst.
Also sie hacken mich immer bei Riesenhuhn, muss ich sagen.
Ja,
also.
Da war ich schon instant sold. Man weiß eben sonst nicht viel. Also außer es ist Open World, es hat dieses Kampfsystem, wie das jetzt ineinander greifen soll, das weiß ich eben noch nicht.
Ist ja noch zu früh, glaube ich.
Zu früh ist einfach nur, aber auch mit diesem, wirst du immer, wenn du auf Gegner kämpfst, gegen Tausende kämpfen oder wie funktioniert das, wenn du einfach erkundest und so weiter. Es sieht aber einfach so wild aus und dann technisch halt beeindruckend auch noch, dass ich da einfach super gespannt bin, was da einen erwartet. Erstens von dieser Welt, weil ich die einfach nicht kenne. Ich werde jetzt nicht wahrscheinlich die Bücher lesen. Weil
hätte die Chance gewesen. Ich würde es ja sagen, du kannst jetzt die Bücher lesen und dann kannst du uns berichten.
Voll der Experte, vielleicht kommt es.
Ich werde es mal verhören, mein E-Book.
Schau
mal.
Ja. Aber sieht cool aus. Neue Welt, neue Fantasy-Welt mit einem Kampfsystem, das ich mag. Und es sieht aus, als würde es Spaß machen, wenn du dich da irgendwie durch hunderte Gegner metzelst, so gefühlt, mit deinem Huhn. Sieht spaßig aus. Und das war es vor allem. Es sieht einfach
es super wenig Riesenhühner, muss man sagen.
Ebenso. Ja. Und jetzt kommt das Spiel.
Das super Hühnerliebhaber.
Für wen ist das dein letztes Spiel? Für welche Liebhaber?
Das ist auch von einer wirklich sehr kleinen, unbekannten Reihe amerikanischer Filmemacher, hat sich da vor einigen Jahren da mit dem noch unbekannten Keanu Reeves zusammengetan und John Wick, okay, der Witz ist nicht so gut aufgegangen, John Wick gemacht. Und seit Jahren ist eigentlich schon so, warum gibt es von John Wick keine guten Spiele? Es gibt ja John Wick Hex.
Das ist das, man aber nicht mehr kaufen kann, glaube ich, das auch.
Ja, also es gibt eigentlich keine John Wick Spiele, sind wir mal ehrlich, keine relevanten. Und jetzt haben sie angekündigt, Saber Interactive hat angekündigt, ein AAA John Wick Spiel. Der Trailer sieht auch wirklich gut aus, mit Keanu Reeves quasi umgesetzt. Ja, sie haben jetzt nicht wahnsinnig viel verraten dazu. Es wird auf jeden Fall mit Chad Stahelski, ich hoffe, ich spreche das richtig aus,
Ich glaube schon, ja.
der Regisseur des Original John Wick, ich weiß nicht, ob er alle John Wicks gemacht hat, aber er ist so der Franchise-Regisseur eigentlich. Ich glaube, später gab es dann auch mal andere. Mit ihm zusammen wird da viel, was die Story angeht und so weiter, zusammengearbeitet. Keanu Reeves natürlich auch. Es gibt noch keinen Release-Termin. Frühestens Ende 2027 sind so die Gerüchte. Wenn es später kommt, wird, glaube ich, auch niemanden wirklich überraschen. Und ja, es wird eine neue Geschichte erzählen. Wahrscheinlich, so wie ich das, also sie haben es nicht gesagt, aber es klingt ein bisschen wie vorher, vor den Filmen, also als einfach, vielleicht als John Wick noch aktiv ist sozusagen, dass man einfach irgendwelche Einsätze spielt. Das würde halt irgendwie, wäre wahrscheinlich einfacher, ihn einmal um die Welt zu schicken und coole Umgebungen. Und sie versprechen natürlich ein innovatives Kampfsystem, das irgendwie diesen, wie sehen Sie ja, ich glaube, Kung Fu, Kung Ho Stil, also quasi einen Stil, der irgendwie
Gang
Judo,
Fu,
Kung
glaube ich,
Fu, ja,
irgendwie
eben da
sowas.
quasi ja, Schießereien mit Judo und Martial Arts und was irgendwie so ein bisschen verbindet, was halt total schwierig ist, muss man auch ganz klar sagen. Deswegen hat es vermutlich anderen versucht bisher so richtig. Ich habe ja, als ich das gesehen habe, irgendwie so, ich hoffe ja ein bisschen darauf, dass sie vielleicht auch von Sifu sich haben ein bisschen inspirieren lassen. Das ist ja dieses, wie heißen denn mal die Entwickler?
Weiß ich gerade auch nicht
Wissen
mehr.
wir auch nicht, müssen wir nachliefern. Auf jeden Fall ist halt dieses so Martial Arts Filmspiel mehr oder weniger, wo man irgendwie so, du kommst an irgendeinen Ort und dann ist es wie so ein Martial Arts Film und du musst das so richtig lernen, irgendwie verschiedene Kung-Fu-Moves quasi irgendwie auswendig lernen, um dann so Leute zu verkloppen. Und das, fand ich, hatte ja schon so ein bisschen John Wick-mäßige Vibes, halt ohne Schießereien. Aber wenn sie das irgendwie hinkriegen, ich weiß ja nicht genau, wie sie es machen, ne? Ich kann mir vorstellen, vielleicht sind die Schießereien, dass du sagst, du machst irgendwie eine Kombo und der Abschluss davon ist halt dann, dass du schießt, ne? Dass du nicht sagst, du hast einmal frei schießen, weil das funktioniert ja irgendwie nicht. Das ist ja schon immer sehr eingebunden in irgendwelche Schlägereien. So in der Art. Ich bin auf jeden Fall super gespannt darauf. John Wick ist einfach ein cooles Universum, hat ein gutes Spiel auf jeden Fall verdient. Und ja, mit etwas Glück ist es das.
Hoffen wir mal. Ja, tatsächlich, wir haben uns ja abgesprochen, sonst wäre das nämlich bei mir auch gewesen, weil tatsächlich mein größter Überraschungsmoment war eben dieses John Wick-Spiel auch, weil ich auch seit Jahren hoffe, dass da endlich mal was kommt. Bin aber auch ja gespannt, wie sie das Gameplay technisch umsetzen, weil John Wick in den Filmen lebt ja von diesem Flow im Kampf und den ins
Intentionscineastisch
Spiel
auch inszeniert.
cineastisch. Und sie haben Gameplay gezeigt, sie haben mit Finisher gezeigt, wie sich jetzt die Gefechte spielen, also mit Ballern und dann in Nahkampf und so weiter. Bin gespannt, kann man bestimmt cooles machen, auch irgendwie mit Finishern kontextsensitiv und vieles. Aber ja, wenn sie das geil umsetzen und du auch nur annähernd das Gefühl hast, das du kriegst, wie wenn du die Filme guckst, hat es für mich schon gewonnen. Ich mag das
Ja.
Universum, auch wenn es ein bisschen absurd gegen Ende wurde, alles von den Filmen, aber einfach Keanu Reeves in coolen Actionsequenzen zu spielen. Hab ich
Ja,
Bock drauf.
sind wir dabei. Ja, das sind, glaube ich, die Highlights von uns zumindest.
Ja.
Es wurden noch jede Menge anderes Zeug angekündigt. Ja, schaut da am besten selber rein, wenn wir da was reingestellt haben.
Und dann
Genau, dann, ja.
springen wir nämlich zum nächsten Thema. Nämlich, du hast es ja schon ein paar Mal angeteasert und ich habe es auch schon erwähnt, während ich mich habe verkloppen lassen in diversen Spielen, hast du virtuell den Tennisschläger in die Hand genommen und Mario Tennis Fever gespielt. Und bevor wir ein bisschen drüber sprechen, wie du denn das findest und wie es dann ist, wenn man zusammen auf der Couch vielleicht auch das spielt, hast du auch für uns so eine kleine Matz aufgenommen, mal zur Geschichte der Super Mario bzw. Mario Sportspiele und wie wir zu Mario Tennis Fever gekommen sind bisher.
Genau, dann gebe ich ab an mich in der Vergangenheit. Im Jahr 1995 erblickte nicht nur meine Wenigkeit das Licht der Welt. Nein, Nintendo ermöglichte eben jener Welt auch einen Blick in die Zukunft. Der revolutionäre Virtual Boy war ein VR-Headset, das man auf einen Tisch stellen musste. Für die allermeisten VR-Brillen entwickelte sich auch der Virtual Boy zu einem ordentlichen Flop. Das wohl bekannteste Spiel für die Konsole sollte aber den Grundstein für eine ganze Reihe von Spielen legen, die bis heute das Portfolio von Nintendo prägen. Mario's Tennis hielt so ziemlich genau das, was der Name verspricht. Tennis, aber eben mit einer Reihe von Figuren aus dem Mario-Universum, wie dem schnurrbärtigen Klempner selbst, seinem Bruder Luigi, Yoshi oder Toad. Die Idee, Mario und seine Freunde und auch seine Feinde in verschiedenen Sportarten gegeneinander antreten zu lassen, verfolgt Nintendo aber bis heute. Streng genommen hatten Mario und Luigi ihre allerersten Auftritte in Sportspielen schon über 10 Jahre vorher. Im einfach nur Tennis genannten Nintendo-Spiel war Mario der Schiedsrichter. In verschiedenen Golfspielen der 80er durfte er hingegen selbst sein Glück versuchen und in der Gameboy-Version von Baseball kamen Mario und Luigi als Pitcher zum Einsatz. Während die Mario-Figuren schon ab 1992 und bis heute über beliebten Mario Kart zu Rennfahrern wurden, dauerte es ein paar Jahre länger, bis sie auch zu echten Sportskanonen wurden. Den Anfang machte Mario Golf, das 1999 für den Nintendo 64 und den Game Boy Color erschien. Mit dem Transfer-Pack konnten dabei Charaktere vom Handheld auf den N64 übertragen werden. Ein knappes Jahr später ging es dann mit Mario Tennis auch wieder auf den Tenniscourt. Der Titel erschien ebenfalls für den N64 und den GBC. Golf und Tennis sind auch die beiden Reihen, die die meisten Ableger hervorgebracht haben. 6 Golfspielen, zuletzt das 2021 für die Switch erschienene Mario Golf Super Rush, stehen dabei mit dem brandneuen Mario Tennis Fever gleich 9 Tennistitel gegenüber. Über die Jahre hat sich Nintendo aber auch erfolgreich an anderen Sportarten versucht. Bei uns dürfte dabei die aus 3 Ablegern bestehende Mario Strikers Serie, in der König Fußball das Pilzkönigreich erobert, besonders bekannt und beliebt sein. In Japan und den USA waren hingegen auch Mario Superstar Baseball und Mario Super Sluggers echte Erfolge. Und vergessen sind natürlich auch die Ausflüge zu verschiedenen Olympischen Spielen zusammen mit Sonic und seinen Freunden. Gestartet 2007 auf der Wii, wer erinnert sich nicht daran, wildwedelnd im Wohnzimmer herumgeschrien zu haben, gibt es mittlerweile satte 6 Teile, wobei Mario und Sonic auch 2-mal an den Olympischen Winterspielen teilgenommen haben. Eine Auswahl an nischigeren Sportarten wie Dodgeball oder Pferderennen boten Mario Sports Mix und Mario Sports Superstars. 2006 versuchten sich Mario und Co. auf dem Nintendo DS zudem in Mario Hoops 3&3 auch noch an einer Runde Basketball. Wer einige der großen Klassiker heute erleben möchte, kann das glücklicherweise mit einem Abo von Nintendo Switch Online. Besonders die beiden N64-Titel Mario Tennis und Mario Golf sowie der GameCube-Hit Super Mario Strikers haben sich dabei spielerisch bis heute fantastisch gehalten und garantieren stundenlang Koop-Spaß. Oh, und zum Schluss noch eine Bitte an Nintendo. Bringt doch bitte Mario Superstar Baseball ebenfalls in den Abo-Katalog. Oder spendiert der Serie direkt ein Comeback. Danke.
Ja, auf jeden Fall super interessant. Danke Vergangenheits-Jonas für diese Zusammenfassung, die wir jetzt gekriegt haben. Es hat ja alles angefangen mit Mario Tennis. Zum einen, dass er einfach Schiedsrichter war und dann selber dazu gegriffen hat. Und jetzt sind wir hier, einige Jahrzehnte später und nicht mehr in VR mit roten Farben überall, obwohl die auch wieder zurückkommt. Also wer das Original spielen will, der Virtual Boy kommt zurück.
Man muss den sicher kaufen, ja.
Aber wer den nicht kaufen will, der kann jetzt sich auf der Switch 2 Mario Tennis Fever holen. Du hast das viel gespielt. Wie ist es denn so? Also fangen wir mal an, wie spielt es sich? Was ist so das Tennis? Fühlt es sich gut an?
Meine Tennis-Expertise ist nicht groß, aber meine virtuelle Tennis-Expertise ist deutlich größer auf jeden Fall. Ich finde, dass es sich sehr, sehr gut anfühlt. Ich mag die Mario-Sportspiele super gerne, vor allem, weil, wenn sie gut sind, sie es schaffen, immer das, was eine Sportart irgendwie ausmacht, auf so eine einfache Art runterzubrechen. So wie halt Mario Kart Rennfahren auf das Einfachste runterbricht und das halt einfach, Rennfahren macht dann am meisten Spaß, wenn es eng ist und man sich gegen, wenn so auf der, wenn es bis zum Ende spannend ist irgendwie so. Und ich finde, Tennis ist halt, wenn man quasi 1-gegen-1 spielt, auch im Doppel oder so, aber 1-gegen-1 ist einfach dieses konstantes Hin und Her und auch ein konstantes Mindgame irgendwie. Was kommt als nächstes? Schickt er mich jetzt die Linie runter? Muss ich ans Netz vor? Ne? Jeder einzelne Punkt ist ja quasi so ein eigenes, ja, wie so ein kleines Fighting-Game fast schon, wo es immer darum geht, den anderen irgendwie zu locken, auszutricksen, mit dem richtigen Schlag irgendwie die richtige Strategie zu fahren. Und das fängt es halt in meinen Augen wirklich sehr gut wieder ein. Es gab bei den letzten Mario-Tennis-Teil, der ja auch eher Mario Tennis Aces von 2018, 19 irgendwie auf die Switch, der aber eigentlich eher so von dem Wii U Mario Tennis so ein bisschen, nicht ein Remaster war, aber schon sehr viel davon übernommen hat. Der hat halt auch Content-Probleme gehabt, der war sehr kurz vergleichsweise und man merkt halt jetzt bei Fever, dass sie da ordentlich drauf gepackt haben. Also es spielt sich fantastisch, wie ich finde. Man hat halt, ja, klar die verschiedenen Schlagarten, Und dann kommen halt noch diese neue Mechanik, sind halt diese Fever-Schläger, die sie quasi gemacht haben. Und da gibt es halt eine riesen Auswahl an verschiedenen Schlägern, wo man dann verschiedene Effekte auslösen kann. Also man hat da so eine Leiste, die man auflädt im Spiel, und dann kann man einen Fever-Schlag machen mit seinem Schläger und damit dann wahlweise die gegnerische Hälfte in eine Eisfläche draus machen oder einen kleinen Vulkanausbruch da auslösen oder so eine Tintenpfütze, wo man dann nichts mehr sieht plötzlich oder sich unsichtbar machen oder zig Ideen, die sie da reingemacht haben. Ob das irgendwie besser ist, da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Aber ich finde vom grundsätzlichen Gameplay her, es fühlt sich einfach so gut an irgendwie. Alles funktioniert, irgendwie alles ist auch taktisch einsetzbar. Selbst die Lobs, also hast du kannst halt Lobs und Stopbälle spielen, also kannst halt den Gegner quasi ja, ans Netz ranlocken, dann kannst du über ihn drüber spielen und das halt, es funktioniert immer super easy, super einfach, man muss sich wahnsinnig gut reinkommen, man kommt, ja, ich finde, man hat das schnell drin und dann macht es einfach so Laune, jeden einzelnen Punkt irgendwie zu spielen und da weiterzumachen. Ich habe jetzt auch, wo wir vorhin beim Hintern versohlen quasi waren, ich habe dann auch den Online-Modus ein bisschen ausprobiert. Und da wurde mir der Hintern auch nicht versohlt von vielen, vermutlich sehr jungen Menschen oder auch nicht. Der ist nämlich richtig kompetitiv. Also man kann das schon auch ja, sehr kompetitiv spielen, wie wir beide ja auch schon gemeinsam herausgefunden haben. Deswegen ist meine Frage, du hast jetzt ein bisschen weniger gespielt, aber was war denn so dein Kurzeindruck? Du hast ja bei mir so ein bisschen, genau.
Ich fand es auch super spaßig. Also ich habe tatsächlich noch keins der Mario Tennis Spiele gespielt. Auch muss ich dann eingestehen, auch nachdem ich deine Matze angehört habe, sehr wenig der anderen Mario-Sportspiele, außer mal eben Olympische Spiele oder so. Und bin ja direkt eingestiegen in das Kompetitive gegen dich, der schon Erfahrung hatte. Und ich muss es ein bisschen unterteilen, weil mir hat es super viel Spaß gemacht, wenn man normal spielt. Also ohne Fieberschläger,
Ja.
also wirklich sich fair anfühlt, wenn du den anderen vor allem ausspielst, was du sehr gerne bei mir gemacht hast. Da hast du mich immer schön ans Netz vor und dann nach hinten. Aber wo es sich wirklich taktisch, also klar, irgendwie noch mit seinen Feinheiten und welchen Schlag nutzt du, wenn es jetzt irgendein Topspin oder so ein Lob oder so, wo auch jeder Charakter hat ja auch seine Stärken, dann kann man ja auch wählen, wen man
Das ist
da
auch
mag,
wichtig, ja.
wo man dann auch so versuchen kann, vielleicht den Konter für den anderen zu finden. Hat, finde ich, super viel Spaß gemacht, dieses eben vor allem gegen Ende unserer Runden, wo es dann schon mal knapper wurde. Am Anfang habe ich sehr viel verloren, aber da merkst, okay, wenn ich so spiele, dann kann ich vielleicht noch den Punkt rausholen. Hat, finde ich, super viel Spaß gemacht. Dieses richtig Spannende, du bist immer dabei, hast jede Sekunde irgendwie eine kleine Entscheidung zu treffen. Wo es mir nicht so viel Spaß gemacht hat, war dann, als die tatsächlich leider irgendwie den namensgebenden Fieberschläge ins Spiel kamen, weil die in den meisten Fällen, das sind nicht alle, aber viele einfach, finde ich, super nervig sind. Wenn du da einen um die Ohren gehauen kriegst, der irgendwie dafür sorgt, dass du das halbe Feld einfach nicht mehr betreten kannst, ist es so ein bisschen, ja, cool, was soll ich jetzt da machen? Es gibt aber auch welche, die einfach sind, hey, du hast einen zweiten Spieler auf dem Feld. Stören null, finde ich, weil dann, ja gut, da
Ja.
kriegt der andere vielleicht leichter den Ball. Alles, was aber störend irgendwie für dich ist, was du auf deinem Feld machen willst, fand ich dann eher frustrierend und hat auch so ein bisschen Spielspaß an diesem eigentlich sehr kompetitiven rausgenommen, weil dann ein bisschen so Zufall und okay, das kann ich jetzt nicht beeinflussen, reinkommt. Und gut, das hat Mario immer, wenn du jetzt Mario Kart spielst mit dem blauen Panzer. Kannst du nicht groß was vielleicht dagegen machen, wenn er kommt, aber oft ist dann so, dann hast du einen Moment. Weil die Fieberschläger sind halt, ich weiß nicht, müsste man mal
Sind sehr schnell aufgeladen auch.
und
Also
sehr lang auf dem Feld vor allem.
ja.
Also, das ist auch oft so, dass du nicht nur einen Schlag hast, sondern wenn du ihn aktivierst, dann hast du ja ein paar, wo es
Das bleibt
aktiv
eine
ist.
Zeit lang dieser Effekt,
Bleibende
ja.
Zeit. Du kannst natürlich kontern, wenn du schaffst, den Ball zu erwischen, bevor einem auf dem Boden aufkommt, dann kannst du quasi
Den
versuchen,
Effekt
den.
zurückgeben, genau.
Genau, wenn die andere Person das nicht schafft. Das heißt, du kannst schon taktisch dagegen was machen. Du musst nicht 100% akzeptieren, dass es kommt und ich einfach so, ja, okay, gut, Hände hoch, ich kann eh nichts machen. Aber es passiert halt dann auch oft, dass einfach das auf deinem Feld ist und dann sind die halt eine halbe Minute und du bist so eine halbe Minute so ein bisschen, was mache ich jetzt? Oder es gibt die Variante, diese Raketenschläger, die einfach so schnell kommen, wo ich gar nicht gerafft habe, wie ich überhaupt reagieren soll.
Ja,
Was
wir
so ein
haben es ja auch
bisschen.
im Doppel gespielt, ein bisschen, quasi gegen den Computer. Und da hat dann halt wirklich, na, da haben alle vier haben dann solche Fieberschläge. Und das ist dann einfach ein eigenes Kart, wo du siehst ja dann teilweise den Ball nicht mehr. Ich meine, es ist halt auch wahrscheinlich geplant. Es gehört eben auch dazu, dass man dieses Partymäßige auch hat. Und gerade wenn jemand sagt, ich habe das jetzt zum Beispiel viel gespielt und dann spielt man es mal mit drei Leuten quasi, die es gar nicht kennen, dann nehmen diese Fieberschläge natürlich auch ein bisschen die Frustration raus, weil man halt doch mal einen Punkt macht. Oder mir halt einfach ein bisschen Feuer ins Feld legt. Das nimmt es halt schon raus. Aber ich finde halt auch, wie du gesagt hast, das Spiel hat es gar nicht nötig. Beziehungsweise ist es fast ein bisschen schade dann in diesen Fieberdingern, dass es so in Chaos mündet, wo es eigentlich so dieses Casual, aber kompetitiv so gut verbindet irgendwie. Dieses super spaßige, super schnell. Aber doch, ich habe immer die Kontrolle darüber eigentlich. Und dann ist es so, ja, jetzt habe ich nicht die Kontrolle darüber, weil hier ein blöder Vulkan unter mir plötzlich ausbricht oder sowas. Oder ja, weil der plötzlich unsichtbar wird und so. Ja, ich fand auch jetzt insgesamt doch, ich habe viel mehr Lust, dieses Gameplay zu meistern, ohne die Fieberschläge tatsächlich. Und man hat online zum Beispiel auch die Möglichkeit, sowohl mit als auch ohne zu spielen. Man kann eigentlich auch sonst die meisten Sachen ohne spielen. Das geht. Was du auch schon erwähnt hast, was ich sehr cool finde, ist, es gibt eine Riesenauswahl an Figuren. Ich glaube, was Sportspiele angeht, die größte Auswahl, die sie bisher hatten.
30, glaube ich, hatte ich irgendwo gelesen.
Also wirklich riesig, riesig, riesig. Es ist quasi alles, was Rang und Namen hat, ist dabei. Auch Diddy Kong, der es nicht in Mario Kart World geschafft hat, wo ich immer noch böse bin. Aber die spielen sich eben auch alle unterschiedlich. Also es gibt verschiedene so Archetypen. Da gibt es dann kraftvolle, schnelle, dann gibt es präzise und ich glaube trickreich. Das sind so die Archetypen, wo sie sich einlinsen. Ja, was die machen, ist natürlich offensichtlich. Die kraftvollen haben viel Kraft, aber sind nicht so schnell. Die schnellen sind schnell, aber haben nicht so viel Kraft. Genau. Und dann hat aber jeder Charakter nochmal so eigene Stärken. Luigi ist zum Beispiel super mit Volleys. Ne? Da kommt er quasi besser ran. Das heißt, mit dem ist super gut ans Netz vorzugehen. Dann haben manche haben halt quasi, okay, die hatten, Rosalina hat so einen Lob quasi, der sich einmal komplett über das ganze Feld dreht, mehr oder weniger. Boohoo ist auch so, der macht Slices, die sich irgendwie wegdrehen. Diddy Kong kommt an Bälle ran, die eigentlich fast verloren sind, wo sonst keiner rankommt, weil er halt dann nochmal hinhechtet oder so. Und das ist auch total spannend, weil wir eben auch dann gesagt haben, okay, wir probieren jetzt mal andere Charaktere aus. Und das eine ist dann irgendwie, ja, es steht 6-6 und wir spielen quasi immer den Tiebreak noch mal 100 Jahre gefühlt, weil es so hin und her geht. Danach spiele ich dann Wario und gewinne 7-0 innerhalb von 2 Minuten, weil du gar keine Chance hast, an diese Schläge reinzukommen, weil du gerade da nicht darauf eingestellt bist und der Platz dann auch nochmal einen Einschuss macht. Und da brauche ich dann diese Fieberschläge auch gar nicht. Wenn ich diese Freiheit quasi habe oder diese taktische Tiefe habe bei einem Mario-Sportspiel, ist halt super. Finde ich halt fantastisch, dass es diese Möglichkeit gibt und ich habe ja einfach Lust, das gerade online, das sind auch so schnelle Runden, da kannst du wirklich eine nach der anderen spielen. Aber ich sehe mich da schon, das immer mal wieder reinlegen, weil es einfach so Laune macht. Weil es so fordernd ist gleichzeitig, aber irgendwie dann ist es auch wieder bunt und ich mag diese Mario-Welt auch. Ja, und ich mag Sportspiele, vor allem
Ja.
Arcade-Sportspiele.
Aber wir haben jetzt vor allem hier kurz über kompetitiv, sei es jetzt online oder an der Konsole, hat ja auch Singleplayer-Content.
Ja.
Hast du den groß gespielt und wie ist der so?
Es gibt einen Story-Mode, wo, es wird ja auch so ein bisschen aufgeklärt, es gab ja vorher nie so diese Sache, ist immer sehr unterschiedlich bei Mario. Und zwar ist es so, ich glaube, Daisy ist krank. Die Geschichten sind
Nee.
ja immer sehr tiefgründig bei Mario. Also jetzt, ich hoffe, keine Triggerwarnung. Daisy ist krank,
Oh nein.
schlimmer Schnupfen. Und ja, Wario und Waluigi erzählen dann Mario und Luigi, dass es irgendwo einen goldenen Apfel gibt, der sie quasi gesund macht. Haben aber eigentlich nur im Sinn, da irgendwas zu klauen. Ist auch ein bisschen schwachsinnig irgendwie so. Ja, den goldenen Apfel gibt es aber trotzdem so. Also eigentlich schon ein ganz guter Tipp. Aber dann kommt irgendeiner und verwandelt sie alle in Babys. Dann werden sie halt Baby Mario. Es gibt jetzt aber auch Baby Waluigi beispielsweise, der absolut wirklich wildeste Albträume auslöst, dieses Baby.
Ja.
Ganz furchtbar, aber es gibt halt diese Baby. Aber es ist ganz interessant, weil es immer unsicher ist, ist Baby Mario quasi einfach eine Vorgeschichte? Jetzt ist es quasi, Baby Mario ist verwandelter Mario.
Ja,
Und dann ist
okay.
natürlich Mario und Luigi als Babys kommen in eine Tennisakademie und müssen jetzt das Tennisspiel erlernen. Denn diese großen Gegner können sie natürlich nur auf dem Tennisplatz schlagen. Warum auch immer. Ja. Hat halt so eine kleine Geschichte. Die ist ein bisschen leider spielerisch sehr langsam erklärt. Das ist mein Problem gewesen. Ich glaube, es ist halt auch noch ein Spiel, das auch Kinder spielen, die dann nochmal mehr Spaß mit haben als mit dem kompetitiven Bereich vielleicht. Du kriegst dann so, ja, jetzt kommst du mit hier rüber, da machst du dann, ja, kommst du eine Piranha-Pflanze, schließt, da musst du halt fünfmal den Ball treffen. Dann wird wieder was gequatscht. Es ist ein bisschen, dafür, dass das Spiel so schnell ist, ein bisschen langatmig. Ja, du musst dich halt dann verbessern mit einem Mix aus Spielen, die du quasi gewinnen musst, um voranzuschreiten, diese Akademie, und immer wieder so kleinen Minigames, die dann so eingestreut werden. Das ist der eine so Singleplayer-Modus, den man so spielen kann, finde ich okay. Reiß jetzt keine Bäume aus. Es gab mal, die früheren Mario-Sportspiele hatten teilweise auch so ähnliche Sachen. Also zum Beispiel Mario Golf auf dem Game Boy. Ich weiß nicht, ob es der Game Boy oder Game Boy Advance ist. Dann, ja, müsste ich jetzt lügen. Das hatte dann so eine Golf-Akademie-Story auch. Da hast du dann irgendwie, ja, war halt nur ein bisschen, war halt irgendwie ganz lustig. Und Tennis hatte das auch. Da gab es dann so Übungsplätze und so. Das gab es schon immer. Ist okay. Es gibt da noch Turniere, die man im Einzel- und Doppel spielen kann. Wir haben auch mal einen Doppelturnier, sogar zwei, die auch dann schon richtig fordernd werden mit der Zeit. Da kann man ja die Fieberschläger nicht ausstellen, die sind immer an. Ja, da spielt man halt einfach, sucht sich einen Charakter mit Schläger aus und spielt dann so ein kleines Turnier halt durch. Dann gibt es noch Missionstürme, die quasi nur aus so Spezialaufgaben bestehen. Da musst du halt alle, du hast drei Leben und musst halt den ganzen Turm spielen. Das fand ich eigentlich ziemlich cool, weil da sind wirklich immer ganz lustige Ideen sind. Dann bist du mal irgendwie ja, du bist halt ein riesen Waluigi gegen zwei Baby-Marios oder sowas und ja, verschiedenste Ideen, die sie da einbringen, ist jetzt nicht innovativ, aber für so zwischendurch schon mal ganz lustig, um das Spiel auch ein bisschen zu lernen. Du kannst, es gibt noch so Herausforderungsmodi, wo du diese Minigames quasi auch auf den Highscore spielen kannst, theoretisch. Ja, das war's so. Ich muss sagen, der Singleplayer-Content ist schon da. Ich finde ihn jetzt nicht wahnsinnig interessant, muss ich sagen. Aber ich glaube halt auch, dass ich da nicht die Zielgruppe für bin, sondern es ist halt auch für jüngere Leute gedacht, die halt jetzt nicht unbedingt online, ich habe auch online, bin ich ein, zwei Mal, glaube ich, auf Kinder gestoßen, wo du halt sagst, ja, das ist halt nicht witzlos. Die checken es halt gar nicht. So, die winken dann so ein bisschen, bleiben stehen und der Ball kommt halt nicht zu ihnen zurück, wenn ich den in die andere Ecke feuere. So, kann ich auch verstehen. Aber ja, es ist halt ein bisschen langsam erzählt. Ich finde die Schwierigkeitsgrade dafür schon okay. Also gerade so die höheren Turniere fordern einem auch echt alles ab, muss ich sagen. Also gerade auch, ich habe jetzt, glaube ich, das zweite Turnier im Finale, spielst dann gegen Bowser, der halt so krasse Super-Topspin-Schläger hat und seinen Vulkanschläger noch. Und du kommst gar nicht dazu, normal zu schlagen. Also da musst du schon richtig anstrengen. Man kann es auch alleine spielen. Aber ja, der größte Spaß ist, ich finde, im Couch-Koop, aber tatsächlich kann man ihn auch online gut spielen, ja.
Ja, ich glaube, das ist ja bei Mario-Spielen erwartet man ja mal jetzt nicht den, also bei den Sportspielen, den großen Singleplayer-Content, das ist jetzt auch Mario Kart World jetzt nicht überragend gewesen, was das anging. Ich glaube, sie leben einfach für Couch-Koop vor allem. Ja. Sind halt ja Partyspiele dafür. Deswegen, also ich habe auch richtig Bock, das weiterzuspielen. Ich werde es mir vielleicht jetzt nicht direkt holen, weil einfach viel anderes jetzt kommt zum Launch, aber wenn ich bei dir bin oder du bei mir,
kann man gerne mal
rausholen und auf der Couch zusammen spielen, weil ist einfach ein spaßiges Ding. Aber wahrscheinlich muss man auch sagen, wie anderen wird es selten in Sale gehen, wenn man mal darauf wartet.
Das ist leider das Problem, ja. Bei
muss man ein bisschen im Blick haben.
Ja.
Aber wenn ihr eine Switch 2 habt, ich glaube, gibt es nämlich nur für die Switch 2,
ja.
Dann und Bock auf Tennis habt, ich glaube, da kommt ihr nicht
dran vorbei. Ja, also ich finde Tennis, das ist ja das Spannende auch an diesen Sportspielen, also jetzt auch wenn ich größer aushole, ich mag halt Sportspiele wahnsinnig gern und ich mag halt vor allem Spiele, also es gibt ja diese großen Sportserien jetzt auch, so EA Sports FC und so weiter, ist auch fein irgendwie, aber die quasi irgendwie versuchen, diese Sportart quasi vor allem die Übertragung einer Sportart fast eins zu eins nachzubilden. Ob das dann immer das Beste fürs Gameplay ist, und dann gibt es auch Mikrotransaktionen ohne Ende. Ich mochte aber schon immer Sportspiele, die irgendwie so die Essenz von der Sportart irgendwie einfangen, aber auch irgendwie simpler machen, aber mit irgendwelchen coolen Mechaniken. Und ich hab früher unendlich viel FIFA Street gespielt auf der PlayStation 2. Ohne Ende, also viel zu viel. Wir haben auch mal über Lego Soccer gespielt. Ich habe einfach so ein Ding dafür. Rocket League habe ich 1000 Stunden gespielt oder sowas. Ich mag das einfach super gerne. Und jetzt, ich bin kein riesiger Tennis-Fan, ich bin auch kein riesiger Golf-Fan, aber bei Mario Golf oder bei Mario Tennis bin ich halt da. Da habe ich ja richtig Bock drauf, weil die es einfach so gut einfangen, was es irgendwie ausmacht. Und ja, also ich sehe es mich auf jeden Fall noch ein bisschen spielen. Ich kann es echt empfehlen, wenn man gerade so eine coole Alternative auch zu zum Beispiel Mario Kart sucht, wo man sagt so, wo man auch Spaß hat, man, da ist jetzt auch so viel Tiefe, sage ich mal, drin, so viele Modi, so viele Möglichkeiten mit und ohne Fieberschläge und so viele Charaktere, dass man da auch wirklich, na, sich mal in so einem quasi Spieleabend mit mehreren Leuten da so reinstürzen kann. Das finde ich einfach cool, weil es einfach irgendwie eine coole andere Sache ist, irgendwie, die einfach auch richtig Spaß macht. Also ja, von mir 10 von 10 voller Empfehlung.
Ansonsten, wir haben es ja auch gemacht, kann man auch gerne, wenn man zum Beispiel nur eine Switch 1 hat, sich hier mit Nintendo Online,
stimmt,
die,
ja,
wie du nur Mats gesagt hast, auch die alten Spiele, die spielen sich nämlich auch richtig gut. Bei Golf bin ich voll eingestiegen, weirderweise.
Ja, aber das meine ich halt. Das ist halt, Mario Golf fühlt sich halt eher an wie Minigolf-Spiel fast schon. Weil es halt das runterbricht auf das Einfache, okay.
Aber doch wieder erstaunlich tief dann auch gehabt, wo du gemerkt hast, wo du den Schlag setzt und welchen Schläger
Wind auslöst. Und Regen und keine Ahnung.
Deswegen, die kann man auch immer spielen. Die spielen sich auch super noch. Wir haben ja auch kurz Mario Tennis auf dem 64 voll gespielt.
Die spielen sich so gut.
Mehr basic, aber immer noch schön flüssig, schön
intuitiv. Vor allem so griffig einfach auch.
Ja, also die kann man immer noch spielen. Und wenn ihr halt eben auf die neueste Version Bock habt, dann, wie gesagt, 10 von 10 volle Empfehlung.
Ja.
Mario
Tennis. Also entweder die ganz alten über Nintendo Online oder wenn ihr die Originale habt. Oder, also ich würde jetzt nicht sagen, kauft euch Aces, wenn das jetzt günstiger wird.
Ja.
Da würde ich schon sagen, dann lieber die 10, 20 Euro vielleicht mehr in die Hand nehmen, wenn man eine Switch 2 hat und FIFA holen, weil es nochmal mehr bietet. Also ich, keine Ahnung, ich finde das schon so ein, ja, die haben jetzt für Jahre erstmal wieder ausgesorgt mit Mario Tennis zumindest.
Schauen wir mal, welche Golfart, Sportart als nächstes kommt. Vielleicht ist es Golf. Wer weiß.
Ja, ich hoffe ja auf Baseball.
Ich hoffe auf Volleyball.
Volleyball, ja, wäre natürlich auch witzig. Es ist ja, Baseball ist ja so eine Sache, das war bei uns nicht groß, aber es gibt so eine ganz weirde Community in den USA anscheinend, die super kompetitiv das erste Baseball, Mario Superstar Baseball, spielt. Weil es anscheinend so eine krasse taktische Tiefe hat. Baseball ist ja eh so eine statistikgetriebene Sportart irgendwie. Und da ist wohl auch, da gibt es dann so viele Teamkompositionen, weil du halt quasi, du machst so eine Art Draft, glaube ich, also wo du dann ein Team wählst. Mhm. Das sind halt 9 Charaktere, die halt alle irgendwie, manche sind befreundet, dann können die zusammenarbeiten, manche nicht so, aber da musst du irgendwas kombinieren. Und da kannst du anscheinend so riesige Spreadsheets draus machen, was das jetzt die beste Mannschaft für dein Baseball-Team quasi. Und dann treffen die sich ja und spielen dann auf dem GameCube Mario Superstar Baseball. Aber ich habe es noch nie gespielt, weil es halt hier null gibt es nicht.
Aber wie du ja gesagt hast, einmal.
Vielleicht kommt es ja auf Switch Online.
Da gibt es GameCube, gibt es ja mittlerweile.
Muss man in Japan sich eine japanische GameCube kaufen.
Und das Spiel dazu.
Hast du und ich dieses Jahr die Chance noch dazu?
Ja, vielleicht. Aber ja, das wäre es dann auch von uns gewesen. Wir werden vielleicht bis zur nächsten Folge nochmal irgendwann Mario Tennis spielen und gucken, wer dann auf dem Platz gewinnt. Aber ansonsten, nächste Woche mal schauen. Vielleicht gebe ich mein Nio 3 finales Update.
Und wir warten darauf.
Ja. Bevor es dann irgendwann gegen Ende des Monats hier zu Resident Evil wahrscheinlich gehen wird. Mhm. Hoffe natürlich, ihr hört, schaltet wieder ein, wenn wir wieder bei der nächsten Folge dabei sind. Und damit sage ich danke euch, von mir dem Bene und natürlich auch dem
Jonas. Tschüss.
Tschüss.